Hallo und herzlich willkommen zu Clean Electric, dem E-Mobility-Podcast. Ich bin der Philipp.
Ich bin Marcel.
Ich bin der Malik.
Ich bin Thomas.
Hallo Marcel.
Hallo Malik.
Hallo Thomas.
Hallo Philipp.
Hallo HörerInnen, herzlich willkommen. Wir sind wieder da. 2 Wochen sind um, ihr kennt das Spiel. Wir beginnen heute mit einer Nachricht, die wir von den KollegInnen unserer Marktforschungsabteilung erhalten haben. Und zwar, dieser Podcast ist an den Ufern des Mainstream angekommen. Mein 12-jähriger Neffe sowie meine Schwiegermutter, Klammer auf 66, Klammer zu, hören Clean Electric. Jungs, packt die Badeschuhe aus, rein ins kühle Nass. Die Strömung hier ist ein bisschen was anderes als die stromblaue Atmosphäre in unserer geliebten E-Mobility-Bubble, die so angenehm prickelt. Habt ihr irgendeine Meinung dazu? Wie sieht das aus bei euch? Merkt ihr was vom Mainstream?
Ja, es gibt natürlich auch Leute, die in meinem Dunstkreis, die hören Clean Electric. Mein angehender Schwiegersohn, noch ist das ja nicht so weit.
Oh.
Der erzählt auch immer, ja, ich habe mal wieder in eure Folge reingehört, er fährt ja jetzt auch mal wieder in die Firma und so weiter, hat dort viel Zeit, dann, ja, wir haben letztens so ein schönes, tolles Thema gehabt, er sagt dann, nee, da bin ich noch lange nicht, ich höre ja von vorne nach.
Was, von null?
Wo bist du denn?
Um Gottes Willen.
Wo bist du denn? Ja, ich glaube, ihr habt gerade angefangen, live zu senden und ich, okay.
Aber interessant, frag ihn mal, wann das war, ich weiß das nicht mehr.
Irgendwann in Folge 30 oder so, keine Ahnung.
Ah ja, okay.
So. Ja, und dann, wenn du auch immer wieder so Gespräche mitbekommst, Sachen, Malik, wir hatten es vor kurzem erst gehabt, Sachen, die da durchgekaut werden, wo ich dann sage, oh, jetzt fangen die mit so Dingen an, das habe ich vor 8 Jahren gemacht und ja, eigentlich hat man so nicht mehr wirklich die Lust, dann darüber zu sprechen oder am liebsten wirklich die Leute ins Auto stopfen, erstmal fahren lassen und dann sollen sie ihre Fragen stellen, weil dann ändern die sich nämlich komplett von dem, was man heute so an den Ladesäulen hört. Ja, Mainstream, jeder kauft sich ein E-Auto. Die YouTube-Kanäle, die poppen auf mit, ich fahre heute 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden durch die Gegend. Und ich sag mal, das haben wir ja vor Jahren schon gehabt. Vielleicht auch teilweise interessiert, mehr dann desinteressiert nebenbei laufen lassen. Aber das nimmt so überhand mittlerweile. Tipp mal bei YouTube Model 3 ein. Roadtrips ohne Ende, also ganz schlimm. Neue, also nicht irgendwie was vom Björn von vor 2, 3, 4 Jahren.
Mhm. Ja, irgendwie müssen ja auch diese zunehmenden explodierten Verkaufszahlen korrespondieren, ne, mit den Leuten, die das dann auch alles benutzen. Wo man es zum Beispiel merkt, ist bei so Portalen wie CarWow, ne, so ein Neuwagenvergleichsportal, da sieht man zum Beispiel, dass die ersten Angebote oben ist alles Elektroautos. So, das ist jetzt nicht ein Elektroauto-Vergleichsportal, sondern ein Neuwagen-Vergleichsportal. Oder woran ich es anekdotisch merke, ist, ich erzähle ja öfter von meinen ausschweifenden Spaziergängen durch Aachen mit Kumpel Micha, Grüße an der Stelle. Und da hatte ich es mir ja zur Angewohnheit gemacht, immer wenn ich mal an einem Elektroauto vorbeikomme, da einen Aufkleber von uns zu hinterlassen und einen Ladefuchs hinter die den Scheibenwischer zu klemmen. Und das war halt früher, weiß ich nicht, auf einem 2-3 Stunden Spaziergang war das halt einer. Oder 2. Und ich lasse natürlich die aus, die ich wiedererkenne. Und inzwischen fülle ich die ganze Zeit meine Jacke nach. Also gefühlt, das sind dann so 5 oder 6 Aufkleberpakete. Und ich mache das dann so, wenn ich Hybride sehe, die kriegen zumindest noch einen von den alten Aufklebern. Und auch die werden leerer. Also das merke ich ganz deutlich. Und dass sich die Gespräche an der Ladesäule verändern. Also früher waren es wirklich so die, was kommt noch vor den Early Adoptern? So die... Nicht Entrepreneurs, Innovators. Wie heißen die? Innovators, genau. Und das hat sich jetzt schon deutlich geändert. Da steht letztens ein nettes Pärchen getroffen mit einem E208 und die Dame war die Besitzerin des Autos und es war auch so, ja, ich habe den schon ein halbes Jahr. Und sie wusste aber weder über die Ladesäulen in der Umgebung hier Bescheid, wo wir standen, obwohl sie hier wohnt, noch war sie irgendwie so technisch da irgendwie mit befasst. Das kam dann im Gespräch so raus und hatte dann eher diese Alltagsprobleme, wie sie stellt das Auto mit 120 Kilometer Restreichweite nachts ab und dann friert's in der Nacht und am nächsten Morgen hat der E208 wohl nur noch 80 Kilometer angezeigt und sie musste aber von Aachen nach Düsseldorf, was dann einfach mal 80 Kilometer sind, zur Arbeit. So, also diese Probleme aber hatte sich gar nicht damit beschäftigt, zum Beispiel sowas wie Akkutemperatur oder fährt er sich dann warm, kommt da wieder Kilometer zurück. Das war eher so wirklich auf der User-Ebene und das ist das, worüber wir ja seit Jahren auch gesprochen haben und was auch, da kommen wir sicherlich mit Thomas dann auch nochmal drauf, ist ja zum Thema Pump auch eigentlich der User-Ansatz, ne? Nicht drum kümmern, einfach benutzen. Und da habe ich halt schon gemerkt, dass die Gespräche eben viel stärker so aussehen. Leute, die sich gar nicht für die Technik interessieren eigentlich, die das Ding nur benutzen wollen und genießen.
Ja, da haben wir ja vor einer Weile auch schon mal drüber gesprochen, wie irgendwie hier Leute bei uns aus dem Kaff auf einmal ein E-Auto vor der Tür stehen haben und du sagst, ach, das ist aber überraschend und die sagen dann, ja, hatten wir gar nicht vor, aber der war irgendwie cooler als der, den wir sonst genommen hätten, jetzt haben wir halt ein E-Auto und dann sind die unterwegs und merken auch erst an der Ladesäule, dass nicht überall die EC-Karte reinpasst. Wundern sich dann und fangen dann an, sich damit zu beschäftigen. Was ja auch, ich verstehe das ja, ne? Versteht mich nicht falsch. Das hat ja nichts mit dumm oder so oder schlecht vorbereitet zu tun. Das, was du nicht willst, ist dich vorbereiten müssen aufs Autofahren irgendwo hin. Das ist ja das, worüber wir ja auch schon seit Ewigkeiten sprechen. Den Spaß, den wir damals hatten, Marcel und ich und all die anderen, als wir vor 7 Jahren oder was irgendwie zu den E-Auto-Treffen gefahren sind, weil 250 Kilometer musst du trotzdem mal zweimal laden zwischendurch oder so. Am besten nochmal, damit du vor dem Event nochmal lädst, zu dem Event fährst und dann sogar bis zu der Säule, bei der du vorher warst, wieder zurückschaffst. Das war immer so der Plan. Denn vor Ort konntest du ja meistens auch nicht laden. Da war das alles noch witzig und lustig. Klar bereitest du dich vor, klar guckst du, wo kannst du laden, klar weißt du, was hast du für eine Ladekarte mitzunehmen, damit das funktioniert. Aber das, ganz ehrlich, das will heute keiner und das ist auch total richtig, dass das keiner will.
Genau. Und das erzeugt natürlich auch Druck bei einigen und auch Sogwirkungen, jetzt Produkte zu bauen, die diese neue Nutzerschaft bedient, ne? Und ganz, ganz technisch sieht man es natürlich auch in der Auslastung der Ladesäulen. Da ist einfach deutlich mehr los, wenn man unterwegs ist, vor allem zu Stoßzeiten sieht man das natürlich. Da sieht man, der Mainstream ist da. Ja,
wir werden auch in der nächsten Sendung, kann ich vielleicht mal Mikro spoilern, auch nochmal einen Teilbereich davon genauer beleuchten. Also seid gespannt, in der nächsten Sendung gibt es da nochmal so einen richtigen, dies ist der Eintritt des Mainstreams in die Elektromobilität, ja. Batzen.
Der Untertitel könnte auch sein, was passiert, wenn du dann doch tatsächlich mal mit einem E-Auto gefahren bist.
Ja, genau.
Ja, das ist ein sehr schöner Use Case, den Malik hier projektweise abgearbeitet hat und alles, was passieren musste, ist natürlich passiert.
Hätte ich aber nie erwartet.
Also, ja, witzigerweise.
Sie werden erstaunt sein.
Es war sehr viel Zweifel, der Spannungsbogen ist gespannt und zwar ordentlich, sag ich mal. Schöne Sache. Ich hab's ja schon gehört.
Ja, super.
Ihr kriegt das nächste Sendung. Wir wollten es nicht vergeuden, ne? Da ist irgendwie voll die Reportage rausgefallen irgendwie mit viel O-Ton und tollem Video und geilen Fotos und allem Pipapo. Wir wollten es nicht vergeuden und zwei Titelthemen in eine Sendung packen. Also könnt ihr euch aufs nächste Mal vielleicht freuen, wenn euch das interessiert. Ansonsten gibt es natürlich eine Sache, die jeden interessiert, denn das sagt der Timo von Bits und so immer. Der sagt zwar immer, Bits und so Plus macht glücklich und nicht nackt, aber auch der Clean Electric Shop macht glücklich und nicht nackt. Vor allem nicht nackt. Wenn du ein T-Shirt brauchst oder ein Hoodie oder diese Kapuzenjacken, Zipper?
Zipper.
Zipper. Oder einfach nur Sticker möchtest, dann gehst du auf cleanelectric.de/shop und klickst dir dort nach Belieben, was du gerne hättest. Die Aufkleber übrigens gibt es einmal für lau plus Porto, wie wir das früher auch gemacht haben. Und es gibt auch den Supporterpreis und an der Stelle wollte ich gerne all jenen danken, die den Supporterpreis gewählt haben für die Stickerpacks, denn das waren einfach, ich habe vergessen, wie es war, 10%, die das nicht gemacht haben. Also einfach fast jeder und fast jede investiert dann nochmal Geld in uns persönlich beim Aufkleber kaufen. Das schätzen wir natürlich sehr. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank, ja. Ganz toll.
cleanelectric.de/shop. Das ist total schwer auszusprechen. So. Vielleicht sollte ich gar nicht so viel reden, sondern lieber dem Gast ein bisschen das Wort überlassen. Ich übertrage das mal dir, Thomas. An der Stelle nochmal ganz herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist und ein bisschen über deine App Pump mit uns sprechen möchtest. Malik hat es schon geschrieben im Slack, er ist auf jeden Fall schon mal pumped, ist auf jeden Fall auch der härteste Fan von dieser App in dieser Runde, aber nichtsdestotrotz werden wir uns da sicher sehr gemütlich und entspannt drüber unterhalten können, aber vielleicht kannst du ja kurz erzählen, wer du eigentlich bist, was du so machst und wie das gekommen ist mit dieser App und so. Und dann finden wir unseren Weg.
Sehr gerne. Also an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung und herzlich willkommen an alle, die heute zuhören. Malik ist der härteste Fan, das freut mich sehr. Ich hoffe, ihr anderen werdet es auch noch im Laufe der Sendung. Ja, wie sind wir dazu gekommen? Oder erstmal zu mir. Ich bin eigentlich von Haus aus Elektroingenieur und bin jetzt seit über 15 Jahren in der Mobilität erstmal, ganz allgemein. Habe in der Forschung begonnen, im Bereich Infotainment-Sachen. Bin irgendwann zu Daimler und habe dort an Mobilitätsplattformen gearbeitet, mit dem Ziel, auch neue Mobilität zu machen. Das war so unter dem Dach von Car2Go damals, übrigens einer der ersten Flottenbetreiber von Elektrofahrzeugen mit E-Smarts, sicherlich dort auch gewisse Pionierarbeit geleistet. Mhm. Und habe dann auch Consulting gemacht und bin dort auch zum ersten Mal in Berührung gekommen mit Fragestellungen von E-Autos im Ride-Hailing-Bereich und im Shuttle-Bereich. Es gibt ja viele Shuttle-Projekte, Produkte, die, ob das jetzt der ländliche Raum ist oder andere Szenarien, die aufgebaut werden und wo natürlich auch viel irgendwie elektrisch funktionieren soll und die ganzen Fragestellungen, die es dort gibt, fährt man besser über die Autobahn oder nimmt man die Landstraße, um den Akku zu schonen und andere Dinge. Ja. Und da bin ich zum ersten Mal so in Kontakt gekommen damit und ja, es war ungefähr vor 3 Jahren, da habe ich dann mit Helmut, einem meiner beiden Mitgründer von Pump, mich unterhalten. Und ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht Elektroautofahrer. Ich hatte da meinen 20 Jahre alten, sehr geliebten Audi A3. Er hat mir erzählt mit seinem BMW i3, wie man von Potsdam irgendwie nach Reutlingen fährt und wie man, welche Tools man da benutzt, um so eine Reise zu planen. Und ich bin von Haus aus oder über die Jahre bin ich Produktfanatiker geworden. Das heißt, mir geht es darum, dass Fragestellungen sehr, sehr einfach, sehr, sehr elegant irgendwie gelöst werden. Und was ich da gesehen habe, dass man mit 3, 4, 5 verschiedenen Tools probiert, rauszufinden, wo sind Ladesäulen, wie sind Wetterverhältnisse, wie ist die Strecke. Da habe ich gedacht, wow, muss das so kompliziert sein? Mhm. Und dann haben wir so über die Zeit beschlossen, dass wir das irgendwie ändern müssen und dass da eine wirkliche Lücke irgendwie besteht. Weil wir haben ja gerade eben auch schon drüber gesprochen, die Elektromobilität ist jetzt gerade in dieser Phase, wo es übergeht vom Expertentum, wo es sehr technisch interessierte Menschen sind, die, so ist es ja meistens bei Early Adaptern, die dann Spaß dran haben, sich irgendwo reinzufuchsen, die mit Strom und Spannung irgendwie sich gerne befassen und Spaß an diesen ganzen Details haben. Aber das ist ja nicht das, was man voraussetzen möchte und muss, um eine Massenmarkttauglichkeit herzustellen. Und so war die Idee geboren, dass wir dort ein Produkt entwickeln. Und zu der Zeit haben wir dann auch unseren Dritten im Bunde kennengelernt, den Tobias. Und Tobi hatte sich auch schon damit beschäftigt. Dann hatte er auch schon eine App im Internet, die App Laden. Und hatte damit auch schon relativ viel Erfahrung gesammelt, was es so, ja, welche Fragestellungen es da zu beachten gibt und was Nutzer sich wünschen. Und dann haben wir drei uns zusammengetan und haben die 800 Volt Technologies GmbH gegründet und die Arbeit begonnen an unserer App Pump, die nichts weniger als das Ziel hat, Ladeplanung so einfach und schnell wie möglich zu machen. Und Ladeplanung, ich sage bewusst jetzt an der Stelle nicht Routenplanung, weil es für mich mehr ist als Routenplanung. Aber natürlich ist Routenplanung eins unserer Core-Themen, die wir heute machen. Das heißt, wie komme ich von A nach B, was ich gerade beschrieben habe, auf der Langstrecke, aber auch in der Stadt. Wo sind gute Ladesäulen für mich jetzt, für mich, für mein Auto und für meinen Use Case? Und da kann man, ja, da haben wir relativ schnell festgestellt, es gibt mehr Use Cases, als man so denkt. Mhm. Und ja, und es ist doch euch durchaus auch herausfordernd, da ein Produkt dann zu bauen, zu entwickeln, was auf der einen Seite technische Komplexität abstrahiert und nach hinten stellt und einfach das Problem löst. Aber wir müssen uns halt auch bewusst machen, wir sind in einem unglaublichen komplexen Raum an der Stelle unterwegs mit Elektroautos. Aber da kommen wir dann später nochmal zu. Da so ein bisschen zur Geschichte. Das heißt, die App ist jetzt seit circa einem Jahr im App Store auf iOS verfügbar. Und seit letztem November, glaube ich, gibt es Pump Pro. Das heißt, die Basis-App ist kostenlos und dann haben wir noch ein Subscription-Modell, wo man dann für ein paar Euro im Monat noch eine Pro-Version sich freischalten kann, die dann noch mehr Features bereitstellt für Experten oder für ein paar Convenience-Funktionen.
Da können wir ja vielleicht gleich anknüpfen, denn bevor du beschreibst, was die besonderen und bezahlpflichtigen Funktionen sind, vielleicht einfach mal so der Rundumflug, was genau stelle ich mir vor, wenn du erzählst, hier ist die Pump-App, was ist denn der Pitch, mit dem du im Aufzug erzählst, bevor du oben angekommen bist, was die App macht, was das ist, was eigentlich der Kern des Ganzen ist?
Ja, die App, macht Elektromobilität einfach und hilft dir, deinen nächsten Ladevorgang zu planen, um dich auf deine Reise dann zu begleiten. Mhm. Und das machen wir also in der Basisversion für die meisten Nutzer in der Form, dass wir eben diese technische Komplexität nach hinten stellen. Das heißt, der Nutzer, der neu in unsere App reinkommt, wählt als erstes aus, welches Fahrzeug er hat. Und kann dann schon loslegen und sagen, wo er hin möchte. Und auf Basis des Fahrzeugs können wir dann schon eine Routenplanung erstellen, die darauf optimiert, dass es eine Route ist, die zur Verkehrslage passt, zum Fahrzeug, zum Ladefenster, zu den Verbrauchswerten und spuckt dir dann schon ein sehr gutes Ergebnis aus. Und was uns auch auszeichnet, ist, dass Nutzer ihren Account verlinken können, den sie vom Fahrzeug haben. Das heißt, man kann dann seinen State of Charge, seinen aktuellen Batterielevel direkt in die App rein synchronisieren und alles, was es dann zu berechnen gibt, machen wir also auch automatisch direkt. Das heißt, eine Route, wenn ich mit 100% starte, sieht natürlich anders aus, als wenn ich mit 50% starte.
Ich bin ja nicht so der Super-App-Addict, weil im Tesla-Universum brauchst du das in der Regel nicht. Ne? Du sagst, du willst dahin und dann gibst du das dem Auto und das sagt dann, was du machst und damit ist es eigentlich erledigt. Das ist ja letzten Endes das, was die App für all jene macht, die das nicht in ihrem Auto haben, so wie sie es gerne hätten. Ne? Ich habe das gerade mal so gemacht. Nee, während du gesprochen hast, habe ich gedacht, ich wollte ja die App gleich aufmachen, nur ein bisschen mitmachen, was du so erzählst. Und mir ist eins aufgefallen, ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder subjektiv. Ich habe jetzt hier gesessen, ich habe die App aufgemacht, ich habe gesagt, ich will nach Olpe, das ist mein Heimatort, da fährt man ab und zu vielleicht mal hin und wollte mich zurücklehnen und warten, was passiert und da war einfach die Route da. Kommt mir das so vor oder seid ihr einfach massiv schnell?
Wir geben uns Mühe. Wir haben mal als Slogan ausgerufen, die schnellste Ladeplanung und es war auch... Ich bin jetzt vielen Jahren in der Softwareentwicklung und es war für mich deswegen auch ganz, ganz spannend zu sehen, wie dann so die Dynamik im Team losging, dass wir wirklich hier dann auch um jede Sekunde gekämpft haben. Und im Endeffekt geht es um gute User Experience und da ist Geschwindigkeit ein ganz, ganz massiver Teil davon. Kein Mensch hat Lust zu warten, auf eine Eieruhr zu gucken, dass irgendwas passiert. Und genau, Schnelligkeit, es freut mich, dass es auch in dem Fall jetzt so ist. Also wie gesagt, wir kämpfen da um jede Sekunde. Ja.
Selbst jetzt auch gerade so Marcells Hausstrecke, ne? Fahrenshausen, Berlin und so. Wir reden hier von einer Sekunde, in der das erledigt ist. Also ich bin gerade wirklich beeindruckt. Ich mache das nicht so oft, aber das habe ich nicht erwartet, dass es so schnell wäre. Cool. Malik.
Super.
Ich könnte eigentlich mal anekdotisch erzählen, wie Pump mein Herz innerhalb von etwa 5 Sekunden erobert hatte. Ausgangslage war, das, was ich bisher an Ladeplanungs-Apps kannte, war sowas wie A Better Route Planner. Da ist ja Julien viel mehr Experte als ich. Die eher, sage ich mal, das abbilden, was es an komplexen Zahlen zu dem Thema Auto, Strecke, Topografie und so weiter gibt. Das heißt, wenn man das als Ingenieur betrachten möchte und das alles nachgucken will und einstellen will und filtern will und so, dann ist A Better Route Planner quasi die Datenbasis, auf der man das tun kann. Aber Pump ist jetzt sozusagen im Gegensatz dazu der Apple-Ansatz, nicht drum kümmern und dem User, der Userin zugänglich machen. Und das war genau dieser Moment, ich öffne Pump und denke so, okay, wieder so eine Lade-App und gucke rein und unten sind 3 dicke Buttons und das eine war, wie war das, Laden und Einkaufen?
Sozusagen Schnellladen, Einkaufen und Laden.
Schnellladen.
Und kostenlos laden.
Genau, und ich war so, okay, ich bin hier in Aachen, ich kenne alle Ladestationen, die es in Aachen gibt, ich tippe mal auf dieses Kostenlosladen. Ein großer Button, absolut zugänglich, dem User zugewandt, ne, der Userin zugewandt. So, das war mein Ding, ich drück da drauf und er zeigt mir eine Ladestation an, die ich nicht kannte. Auf der anderen Seite Aachens, bei irgendeinem Lidl, irgend so ein 50 kW, direkt an der Autobahn. Und ich so, was? Klick da so drauf, hab die Zusatzinfos und dachte, okay, wenn du das nächste Mal von der Autobahn kommst, fährst du da vorbei. Es war original einfach so. Also Pump hat mir quasi mit diesem, man kann ja sagen, es ist ja nur ein Filter, ne? Aber die Zugänglichmachung, ich als Designer sag das natürlich, User Experience hast du eben gesagt, Thomas, ne? Also dieses dem Menschen zugänglich machen, von wie löse ich dein Problem und nicht irgendwelche 1000 Funktionen abbilden. Das ist für mich der eine wesentliche Unterschied, endlich design-driven auf so eine App drauf zu gucken und das, was Tesla ja von Anfang an, wie Philipp das gesagt hat, ja schon gemacht hat. Ne? Die wollen den Userinnen und Usern das ja alles abnehmen und das ist natürlich schwierig, wenn du nicht das Auto baust und die Autodaten hast. Mein Kona zum Beispiel hat keine App, ich kann mich also nicht reinklinken in Pump, aber ich kann halt angeben, meinen Kona zu haben und das hilft eben auch schon. Dann ist die Ladekurve hinterlegt und so. Also da muss ich sagen, das war so der Moment, wo ich dachte, okay, wait, ab da ist schön. Und ja, dann habe ich natürlich Thomas direkt mal angesprochen, weil ich da noch so ein, zwei Ideen hatte. Jeder, der mich kennt, weiß, dass das Standardvorgehen.
Also genau das Thema, wie bekomme ich den Nutzer an die App heran, beziehungsweise bekomme ich auch die Daten an die App heran, war für mich eigentlich immer so ein Thema des Early Adopter oder des Interessierten. Ne? Also wir haben damals mit OBD-Dongeln rumgespielt, haben damit extra Apps benutzt, um, ich sag mal, zumindest Daten auszulesen, wie weit kann ich einen Akku runterfahren und so weiter. Gerade beim Julien und seinen Roadtrips habe ich auch diese Better Route Planner Erfahrung gesehen mit, ich gebe meinen Account an einen externen Dienstleister, der dann dort die Daten sich saugt und die dann im Better Route Planner zum Beispiel implementiert. Das halte ich für ziemlich kompliziert. So, wie macht ihr das jetzt für die Fahrzeuge, die jetzt zum Beispiel so wie bei Malik keine App haben, die keine Daten irgendwo abrufbar machen?
Also wir sind uns einig, natürlich ist es die Deluxe-Version, wenn man immer alles aktuell hat, genau. Aber für die, wo das nicht funktioniert oder auch die es nicht wollen, das ist ja auch völlig okay, da helfen dann einfach nur sehr, sehr gute mathematische Modelle, wo man im Endeffekt Prediction macht. Und das muss man ja sowieso, auch wenn du den State of Charge hast, dann arbeitest du ja trotzdem im Nachgang erstmal mit mathematischen Modellen. Das heißt, wir in dem Fall starten wir, wenn wir zum Beispiel eine Route berechnen, mit einem Default-Wert, der, ich glaube, 80% ist momentan. Und dann kann der Nutzer das relativ schnell und einfach dann adaptieren an seinen echten State of Charge. Und das ist sowas, vielleicht versinnbildlicht das unseren generellen Ansatz. Wir starten mit Defaults. Egal, was wir machen, wir starten immer mit Defaults und wir stecken sehr viel Gehirnschmalz rein in die Diskussion und die Entscheidung, was ist ein sinnvoller Default. Und dann rechnen wir damit erstmal los und dann kommt auch sehr schnell ein Ergebnis. Und dann kann der Nutzer im Nachgang die Dinge noch justieren und Präferenzen setzen und Variablen ändern. Aber auch da kann er nicht unendlich Variablen ändern. Das ist das tägliche Brot eines Produktmenschen, da dann den sinnvollen Cut zu machen. Und ich glaube, Steve Jobs hat es ja mal gesagt, yes for 1000 no's, da dann auch sich manchmal unbeliebt zu machen, wenn man mal sagt, ja, das machen wir aber jetzt nicht im Zuge von, wir wollen das Produkt nicht komplex genug, nicht unnötig komplex machen. Und das ist so der tägliche Kampf dann auch um Funktionen. Gleichzeitig glaube ich aber, der Markt ist so groß und er wird so groß. Ihr habt ja jetzt auch schon das eine oder andere Tool genannt, was es gibt. Da ist dann für jeden das Richtige dabei. Ne? Derjenige, der alles komplett durchjustieren möchte, der landet dann vielleicht woanders. Ja.
Mhm. Ist natürlich auch problematisch, ne, mit solchen Dingen. Also jetzt muss ich wieder den anderen Anbieter da nennen. Ich habe jetzt meinen Spezi zum Beispiel bei Routenplanungen begleitet und bin total erschrocken, wie weit weg die eigentlich von der Realität sind. Ne? Also da werden dann 500 Kilometer Touren geplant mit, du musst 7-mal laden, ne? Weil der von komplett falschen oder schwer oder sehr differenziert einzustellenden Parametern ausgeht. Ne? Also da kannst du sagen, ja, es ist draußen feucht, ja, ich habe 1, 2, 3 oder 4 Leute im Auto oder ich habe einen Koffer oder habe noch mein Ladekabel dabei. Und dann braucht man da bloß einen Parameter falsch haben. Gerade wenn der dann auch nicht aktualisiert wird, dann ist die ganze Routenplanung für die Katz. Ne? Dann wird dir gesagt, du musst 6, 7-mal laden, obwohl du vielleicht doch bloß 5-mal brauchst. Ne? Das sind dann so Dinge, die für mich das Thema dann eigentlich auch als nicht nutzbar machen. Das ist für das erste Mal, wo man dann sich damit auseinandersetzen muss, weil man Angst hat, nicht anzukommen, das zu machen. Aber häufiger weiter benutzen will ich dann an der Stelle nicht.
Das ist sicherlich so, ja. Und deswegen, das ist ja wiederum das Thema mit den sinnvollen Defaults. Und du kannst nie alles abdecken. Wie du sagst, gibt Leute, die haben dann noch den Fahrradgepäckträger drauf und noch den großen Hund mit an Bord und dann ändert sich vielleicht die Rechnung, ne? Und unsere Aufgabe ist es dann erstmal zu gucken, wie machen wir die 90% glücklich, aber dann auch natürlich überlegen wir uns, wie geht die Reise weiter, um dann vielleicht auch die letzten 10 noch abzuholen, aber nicht mit dem also unser Ansatz ist nicht, da eine Checkbox zu haben, ich habe noch einen Dachgepäckträger dabei und dann darüber zu diskutieren, wie viel Luftwiderstand der erzeugt, ja. Sondern dann eher die Lösung zu finden, wie es vielleicht automatisch funktioniert. Ja.
Wie ist das eigentlich? Ich würde mir jetzt denken, ihr müsst ja, nein, andersrum, als Beta-Tester habe ich ja schon erfahren, dass wenn ich dir zum Beispiel eine Abweichung bei einer Streckenplanung gemeldet hatte, dass ganz schnell von euch eine Reaktion kam, ah, das ist interessant, Kona 2018er Modell, kannst du uns mal bitte sagen, wann der wo bei der und der Strecke so und so geplant hat, damit ihr halt eingreifen könnt, dass ihr sagt, ah, okay, je mehr Leute zum Beispiel mit diesem Modell solche Strecken fahren, desto besser können wir ja auch antizipieren, wie krass ist die Abweichung und könnt da so nachjustieren. Ist das auch so? Macht ihr das automatisiert oder macht ihr das laufend, händisch oder wie kommt ihr zu den immer besseren Modellen?
Ja, vielleicht hole ich da an der Stelle ein bisschen aus. Routenplanung als solches ist verdammt komplex und wir sind da auch sehr, sehr naiv, glaube ich, reingestartet und dachten wir uns, so schwer kann es ja nicht sein. Und dann haben wir sehr schnell festgestellt, okay, es kommt auf die Strecke an, es kommt auf die auf die verfügbaren Ladesäulen an, es kommt aufs Fahrzeug an, es kommt aufs Wetter an, es kommt auf den Fahrer selber an. Ist das ein Gasfuß oder ist das ein gemütlicher? Und vielleicht kann er auch gar kein Gasfuß sein, wenn er in der Zoe unterwegs ist versus dem Porsche. Ja, und das alles unter einen Hut zu kriegen, ist fast unmöglich, ne? Und darum geht's also jeden Tag. Und gleichzeitig haben wir auch verschiedene Märkte, die in verschiedenen unterschiedlichen Phasen sind, ne? Also vor 2 Jahren ging es in Deutschland teilweise ja auch noch darum, wie komme ich überhaupt von A nach B? Dass in dieser Phase 1, nenne ich sie mal, da sind wir momentan in anderen Ländern. Nach meinem Gefühl sind wir da in Spanien zum Beispiel oder in vergleichbaren Ländern. Und in Deutschland geht es momentan eher darum, also da komme ich von A nach B, aber dann geht es darum, was sind meine Wunschanbieter oder was ist meine Wunschroute, wie ich dann von A nach B komme. Also so ein gewisser Problemshift an der Stelle schon. Genau, aber jetzt zurück zu der Frage, wie kommen wir dann zu Abschätzungen? Ich habe gerade einige Faktoren schon genannt und das Fahrzeug ist natürlich eins der oder mit der wichtigste Faktor da dran. In der Regel starten wir so, auch wenn jetzt ein neues Fahrzeug irgendwie announced wird, dann probieren wir möglichst schnell ein erstes mathematisches Modell dafür in unser System bereitzustellen. Das haben wir auch alles selber entwickelt. Das hat also diverse Parameter. Natürlich der Klassiker Luftwiderstand, Gewicht, Pipapo, Rekuperationsfähigkeit, Effizienz. Das macht bei uns im Team der Helmut. Und der hat ein verrückt unglaubliches Fachwissen darüber angehäuft inzwischen. Ich behaupte, ich könnte ihn nachts um 3 wecken und ihm ein Bild von einem gemalten Auto hinlegen und er könnte mir in einer halben Stunde das Modell dazu irgendwie die Parameter aufschreiben. Und so gehen wir erstmal rein und dann kommen die Fahrzeuge auf die Straße und dann gibt es erstes Nutzerfeedback. Und an dieser Stelle herzliches Dankeschön mal noch an unsere Community. Es gibt so tolle Nutzer, die uns dann mailen. Wir hatten neulich jemanden, der hat seinen ganzen Reisebericht von seiner Tour durch Frankreich irgendwie geschrieben, wann er um wie viel Uhr los, bei welchem Wetter, wie viel
ist der Julien? Ich frage
mich. Wie viele Personen auf der Rückbank saßen, wie viele Koffer noch an Bord. Und also da sieht man nochmal wieder diese E-Auto-Community, die ist ja einfach großartig, ne? Und was da für ein Zusammenhalt ist, ne? Mhm. Ja, und dann verbessern wir, also mit solchem Feedback verbessern wir dann die Modelle peu à peu, bis wir auf einem Niveau sind, wo wir glauben, wir stehen verdammt gut da. Und dann reagieren wir entweder auf Zuruf, oder zunehmend auch teilweise dann automatisiert. Aber das ist etwas, was wir jetzt auch noch gerade entwickeln, mit neuen Features, die wir in Zukunft planen. Da kommen wir später auch noch drauf. Und so ist unser Prozess an der Stelle. Und das Feedback von unseren Nutzern zeigt mir, dass das ein guter Prozess ist. Ja.
Also es wird auf jeden Fall permanent handnach justiert. Das ist ja schon mal was. Also für die Datenqualität, das ist immer so ein Riesenthema, ne? Woher kriegt man gute Daten? Das sind eben teilweise Dinge, die von Usern, Userinnen kommen müssen, aber eben teilweise auch sowas wie, was ist eigentlich mit den Live-Daten irgendwelcher Ladestationen oder so, ne? Also wie ist das? Ich habe, wie ich das aus Beta-Tests kenne und auch aus diesem Ladefuchs-Kontext, ist es ein sehr großes Problem, allein schon nur einen Standort von einer Ladesäule zuverlässig von irgendwem zugespielt zu bekommen. Sogar wenn man die Daten offiziell einkauft, hat man für eine Ladesäule vielleicht 500 Meter abweichende Positionsdaten und so. Und ein Datensatz reicht eventuell nicht, dann muss man die matchen. Und so. Also die Zauberei liegt ja wirklich darin, diese Sachen alle zu erschlagen. Ich nehme an, das ist bei euch auch so.
Ja, das ist in der Tat so und das hätte ich mir auch nie vorstellen lassen, träumen lassen, was da alles unterwegs ist an Datenqualität. Da könnte man wahrscheinlich nochmal eine ganze eigene Sendung drüber machen. Ja, aber in der Tat geht's darum, Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammenzuführen. Und es ist auch nichts, was man einmal macht, sondern das ist eine kontinuierliche Arbeit, die man natürlich parallel zu einer App-Entwicklung dann auch noch hat. Bei uns ist Tobi Softwareentwickler und das ist auch etwas, was er also jeden Tag macht und wir dann auch intensiv über Konzepte diskutieren und uns effizienteste Wege aushacken. Und wir haben allerdings die besten Erfahrungen gemacht, dass wir mit möglichst vielen Partnern direkte Anbindungen machen. Das heißt, wir schauen, dass wir die großen und zunehmend auch immer mehr von den kleineren Anbietern, dass wir da eine direkte Datenleitung haben. Da gibt es verschiedene Softwareprotokolle, mit denen man da automatisiert Daten austauschen kann. Die verwendet auch nicht jeder. Teilweise sind das dann auch eigene Integrationen nochmal, aber dann ist es natürlich einfacher. Und ich sage mal, je direkter die Anbindung, in der Regel, desto besser auch die Daten. Aber trotzdem hast du immer den Fall, dass Daten auch einfach falsch sind. Und da verstehen wir uns auch als Partner dann von den CPOs, also von den Ladesäulen, von den Charge Point Operators, von den Ladesäulenbetreibern. Jemand, der mit uns, den wir direkt anbinden, wo wir eine direkte Partnerschaft eingehen, der kriegt von uns dann auch Dinge zurückgemeldet, die uns auffallen, die unseren Usern auffallen. Das ist also keine einseitige Geschichte, sondern das ist ein Austausch, weil wir auch glauben, die Elektromobilität als Ganzes wird nur erfolgreich, wenn wir diese ganzen Kinderkrankheiten irgendwie endlich loswerden. Und ja, deswegen tun wir da sehr viel für. Also kleine Anekdote jetzt aus dieser Woche allein. Man bindet einen neuen Partner an und stellt dann fest, dass vielleicht Positionsdaten wirklich falsch sind oder bei manchen Säulen gar keine Leistungsdaten vorhanden sind. Was machst du dann? Zeigst du die Säule dann nicht an oder gehst du erstmal mit einem Default rein? Sagst einfach mal, okay, DC ist wahrscheinlich mindestens 50 kW und parallel dann natürlich mit einem Partner arbeiten und schauen, dass die Datenqualität höher wird. Und wir glauben auch, dass es dann nichts ist, was nur in Pump drin sein sollte. Das soll natürlich allen zugutekommen. Da wollen wir uns jetzt, machen wir jetzt nicht hier Raffgier, dass wir da dann die Einzigen sind. Wie gesagt, das ist dann etwas, was man mit einem Partner zusammen macht. Und das wird auch sehr gut wertgeschätzt jetzt mit den CPOs, mit denen wir zusammenarbeiten, dass wir da dann gemeinsam das Niveau für alle eigentlich auch heben können.
Wie ich das bei anderen gesehen habe, ist es ja teilweise so, dass so Datenquellen wie Going Electric, ne, dieses bekannte Forum, also sprich wirklich von Userinnen und Usern gefütterte Daten mit eingebunden werden. Das hat aber halt so das Problem, ich sag mal, eine Ladesäule ist irgendwann mal letzten Dezember vor 5 Monaten kaputt gewesen. Dann hat das jemand gemeldet, was ja super ist für die Community. Und da steht dann, hey, Ladesäule kaputt im Dezember. Und niemand, der nach einer Woche, nachdem es dann repariert worden war, dort erfolgreich geladen hat, geht dann auch aktiv dahin und meldet, ach nee, jetzt geht's wieder. Das heißt, diese Säule steht als defekt dauerhaft einfach in diesem Datensatz, bis mal vielleicht wieder 6 Monate später jemand auf die Idee kommt, oh, da habe ich doch gerade geladen und ich habe zufällig in die App geguckt und das korrigiere ich jetzt mal. Also das Problem der Datenqualität, wenn man von User-Seite guckt, ist ein großes, würde ich sagen, ne? Es ist eine große Quelle von, da sind sehr viele Augen und sehr viele Ohren, die können da irgendwie beitragen. Auf der anderen Seite sind die halt nicht drauf geeicht, professionell Daten aktuell zu halten. Wie ist es bei euch, abgesehen von so Fahrzeug, was du eben schon erzählt hast, ne? Fahrzeuginfos von Fahrerinnen, mit so, bindet ihr auch sowas ein, was die Ladenetze angeht oder verlasst ihr euch da vollkommen auf die CPOs?
Das ist ein Thema, das wurde interessanterweise am Anfang stark gefragt und ich nehme wahr, dass es nachlässt aktuell. Und ich glaube, das liegt daran, dass natürlich sich zumindest, was Deutschland jetzt angeht, der Markt sich insofern ein bisschen verändert hat, dass natürlich die großen Ladenetze auch ziemlich gute Roamings jetzt untereinander haben. Wenn man eine Karte von einem großen Anbieter hat, dann kann man in der Regel eigentlich auch fast überall laden. Also der Druck auf diesem Problem nimmt meiner Ansicht nach ein bisschen ab. Wir haben uns nicht für den Weg entschieden, dass man sozusagen bei uns den EMP, also den für diejenigen, denen das Wort jetzt nicht sagt, das ist der Electric Mobility Provider, das ist also meine Ladekarte im Endeffekt, dass man den bei uns konfigurieren kann, sondern man kann bei uns auf Operator-Ebene dann sagen, dass man zum Beispiel bei einer Routenplanung gewisse Anbieter vermeiden möchte. Ja, genau, welche das dann im Einzelnen sind, das ist relativ individuell. Es gibt ja verschiedene auch Packages, die man heute mit seinem Neufahrzeug manchmal auch mitbekommt, wo man dann besonders günstig irgendwo laden kann. Die das nicht haben, laden dann vielleicht besonders teuer an manchen Stationen. Das kann man dann in der Routenplanung zum Beispiel ausblenden. Mhm. Genau. Aber das andere, das beobachten wir noch ein bisschen, aber da würde mich natürlich auch eure Perspektive interessieren, wie sich das für euch darstellt.
Kommt auf die Qualität an, die ihr so von den CPOs schon bekommt. Also wenn man vom Ladesäulenbetreiber selbst eine minutengenaue Info kriegt, ob die Säule gerade live ist, wie lange daran geladen wird oder ob die kaputt ist, dann brauche ich natürlich nichts von Userinnen und Usern. Wenn man aber feststellt, es gibt bestimmte Gebiete, da ist es unmöglich, irgendwelche Daten zu bekommen, dann mag sich das ja anbieten. Ich denke, da hast du einen besseren Überblick wahrscheinlich.
Also wir kriegen viel Feedback von den Nutzern, auch was einzelne Ladesäulen angeht, und das verarbeiten wir auch. Und da bin ich auch sehr dankbar für diesen Informationsfluss. Und wir spielen das, wie gesagt, wir spielen das dann teilweise auch zum CPO zurück. Mhm. Teilweise will ich mich nicht beschweren, aber natürlich wünsche ich mir manchmal auch mehr, bei einigen mehr Verantwortungsgefühl, wenn man einen Fehler meldet. Das ist sicherlich auch noch eine Herausforderung in der Elektromobilität, diese Awareness auch. Deswegen merke ich das auch immer wieder an. Es muss alles funktionieren und wir brauchen richtige Daten. Und da müssen sich alle sehr, sehr viel Mühe geben, dass es funktioniert, weil nur dann kann die Elektromobilität auch als Ganzes erfolgreich werden. Wenn man einmal diese Erfahrung gemacht hat, dass man zu einer Säule fährt, die dann nicht da ist oder die eigentlich schon seit 2 Wochen out of order ist. Der Operator hat es allerdings nicht gemeldet, warum auch immer. Und dann finde ich halt, ja, dann mag es bei Going Electric, wie du sagst, irgendwie einen Eintrag geben. Aber da kommen wir jetzt dann auch wieder zu diesem Thema Early Adapter versus Mainstream. Ich möchte von meinen Nutzern nicht erwarten, wenn sie zu einer Ladesäule fahren, dass sie erstmal gucken und sich 10 Kommentare durchlesen, ob jetzt vielleicht am linken Plug bei einem Kona statt 11 kW nur 7 rauskommen. Ja, das ist nicht das, was sein kann, ja. Und ja. Es ist teilweise noch so, wir wissen das. Aber wir tun alles, um da eben Lösungen zu entwickeln und gehen da teilweise wirklich tief dann auch in Diskussionen mit CPOs rein, ja.
Da ist natürlich für mich sehr interessant, weil ihr diejenigen seid, die einen richtigen Überblick über das Laden in Deutschland haben. Wie gut ist denn so die Ladesäulenqualität? Wie kaputt ist es denn? Oder wie stark ist denn die Verbesserung? Oder wie ist so dein Blick auf das Ladenetz richtig so deutschlandweit? Oder ihr habt ja sogar einen europaweiten Blick, ne?
Wir haben einen europaweiten Blick. Unser Fokus, also oder auch unsere Nutzerschaft ist momentan noch stark in den Core-Markets zentriert, also sprich Deutschland, Niederlande, Österreich, Schweiz, Skandinavien kommt stark, also auch da, wo die Fahrzeuge verkauft werden. Allerdings, genau, es ist richtig, es strahlt aus sozusagen von dort kommend und wir machen da immer mehr. Mein subjektiver Eindruck erstmal ist, also ich bin ja selber natürlich auch E-Autofahrer. Übrigens etwas, was auch nicht selbstverständlich ist in der Branche.
Aber es hilft, oder?
Es hilft natürlich ungemein und es ist eine alte Weisheit auch von Softwareentwicklung, eat your own dog food. Mhm. Nur wenn du selber durch die Qualen mal gegangen bist oder durch den Nervenkitzel, ich war neulich auch wieder in einer Situation, wo ich als Experte natürlich knapp kalkuliere und mit möglichst niedrigem Batteriestand irgendwo ankommen möchte. Und wenn dann die Ausfahrt gesperrt ist, dann kann das natürlich schon spannend werden. Ja? Ja. Und das sind so Situationen, das muss man am eigenen Leib erfahren haben, um dann auch als Anbieter da die richtigen Prioritäten setzen zu können. Gut, aber bin ich ausgeschwiffen. Der Zustand, ich glaube, gerade in den letzten 2 Jahren hat sich unglaublich viel getan, sowohl was Qualität angeht, als auch den Ausbau. Ja. Also allein jetzt durch Deutschland und angrenzende Länder zu fahren, ist ja eigentlich überhaupt kein Problem. Und selbst auch quer durch Europa kommst du ja dann mit einer guten Ladeplanung auch relativ einfach. Und auch in diesen 5-6 Core-Markets ist es ja eigentlich auch kein so großes Problem mehr, dann mit der entsprechenden Ladekarte das zu machen. Da wird es dann spannender, je weiter weg man dann im europäischen Ausland geht. Ja.
Ich würde gern mal den Bogen schlagen zu, du hast es eben schon mal angedeutet, zu den Business-Modellen. Also du hast gesagt, ihr habt eine Free-App und ihr habt eine Pro-App. Da gibt es dann die Convenience-Funktionen obendrauf für die Vielnutzerinnen, Vielnutzer. Ich habe auf eurer Seite aber auch ein Angebot, das hast du auch schon gestreift, eben an B2B-Business-Partner gesehen, sozusagen Pump als Service, Pump als Plattform, so, weil ihr ja natürlich ein immer besseres Datenmodell aufbaut, ist das ja natürlich interessant für, ich weiß es nicht, vielleicht OEMs oder andere solche Anbieter. Wie ist da so euer Ziel, oder wenn hier jemand zuhört und sagt, boah, wir bräuchten auch mal jemanden, der uns ganz genau sagen kann, welche Säule gerade wann, wo, wie oft frequentiert ist oder sowas, worüber kann man da mit euch sprechen? Was ist da so euer Ziel vielleicht in Zukunft?
Also natürlich kann man, also wie du sagst, unser Fokus bisher ist und auch aktuell ist natürlich unsere App im App Store. Aber natürlich haben wir unglaublich viel Technologie entwickelt. Und unser Geschäftsmodell auf der App ist also das Premium-Modell, wo man dann eine Subscription abschließen kann. Vielleicht erwähne ich das an dieser Stelle. Wir haben vorbereitet jetzt für die Clean Electric Podcast-Zuhörer gibt es auch einen Gutscheincode Clean Electric. Jeder, der sich die App jetzt runterlädt, kann den eingeben und bekommt dann auch einen Monat lang Pump Pro zum Ausprobieren. Ich hoffe, cool, dass danke. Davon rege Gebrauch gemacht wird und wir freuen uns über jedes Feedback.
Darf ich kurz erklären, wie es funktioniert, für die, die es nicht lange suchen wollen? Also man lädt sich die App runter, man loggt sich ein, man drückt oben rechts in der Karte auf die 3 kleinen Streifen, es sind drei, und dann kommt man zu den Einstellungen. Da gibt es oben gleich so ein Banner, jetzt Pub Pro ausprobieren. Da kriegt man die Advanced Planning Power, also plane Tagestouren und Routen mit mehreren Stops, wähle deine bevorzugten Ladenetzwerke und den minimalen Batteriestand bei Ladestops. Da hast du, Thomas, gerade schon was Wichtiges erzählt. Du kannst immer den besten Plan haben, aber wenn dir die Realität dazwischen kommt, gilt Folgendes. Egal wie gut dein Plan ist, wenn die Realität anders ist als dein Plan, hat die Realität recht. Das müsst ihr wissen und respektieren. Ne? Kann schief gehen. Minimaler Ladezustand, nicht zu niedrig setzen. Dann kann man mehrere Fahrzeuge in der App verwalten. Dann kann man eine Familienfreigabe machen. Das heißt, du hast, keine Ahnung, Familie mit mehreren Leuten meistens. Ne? Mehrere Fahrzeuge, Mann hat eins, Frau hat eins oder so, kannst du beide in der App verwalten. Und jeder hat seine eigene App, obwohl du nur einmal bezahlst. So ist es gedacht, oder?
Genau, das ist das Family Sharing, ja.
Mhm. Nice. Und Premium Support gibt es. Das ist dann, wenn man dich direkt anruft, wenn man ein Problem hat, oder?
Nachts um 4. Mich persönlich rund um die Uhr auf meinem Handy, das immer neben dem Bett liegt.
Ja, klar. Genau,
nein, geht's. Einfach draufklicken. Dafür haben wir unsere E-Mail-Adresse.
Ja.
Und wir bemühen uns da immer sehr, sehr zeitnah, dann auch mit Rat zur Verfügung zu stehen, ja.
Und wenn ich es mal spoilen darf, ich als Beta-Tester kam gestern schon in den ersten Genuss einer kommenden Funktion, die mich natürlich ganz besonders begeistert, nämlich Apple CarPlay. Denn was wir bisher ja alle machen, ist dieses, man tanzt irgendwie auf dem Handy rum und dann steigt man ins Auto und dann kriegt man das aber auf seinem Display als nicht so zu sehen wie die übliche Routenplanung eben. Und da bin ich natürlich ganz begeistert. Das scheint auch gar kein leichtes Unterfangen zu sein. Interessiert mich als Tech-Geek natürlich auch, wie steinig war der Weg in Richtung CarPlay? Oder wird er noch, oder ist er noch, sage ich mal? Und wird das ein Pro-Feature oder werden das nachher alle haben?
Das wird ein Pro-Feature. Das ist übrigens auch ein Feature, was also intensiv nachgefragt wird. Und da leben wir natürlich ein Stück weit auch davon, dass es auch bei vielen Fahrzeugen heute noch keine gute Lösung gibt. Wir haben vorhin, wurde schon mal Tesla genannt, als ein Beispiel dafür, warum man so Produkte überhaupt braucht. Interessanterweise ist ein signifikanter Teil selbst unserer Nutzer Tesla-Nutzer, möchte ich an der Stelle auch sagen, weil natürlich auch ein Tesla nicht alles gut macht. Also was heißt gut? Ich habe da Routenplanung über Supercharger, aber wenn ich aus irgendwelchen Gründen was anderes brauche oder möchte, Supercharger sind ja auch nicht immer an den perfektesten Orten gelegen, dann lande ich da woanders. Oder auch wenn ich das vielleicht einfach zu Hause mal auf der Couch meine Route schon mal planen möchte oder eben, was ich vorhin gesagt habe, diese innerstädtischen Use Cases. Aber zurück zu CarPlay, das ist natürlich die logische Fortführung jetzt von einer Routenplanung, wie du gesagt hast vorhin, Philipp. Die Realität überschreibt jeden besten Plan. Wenn ich schneller fahre vielleicht oder wenn ich eben doch mehr Gepäck dabei habe oder wenn ich wenn ich in den Stau reinkomme und viel, viel weniger Energie jetzt verbrauche, wenn ich nur mit 80 km/h fahre, dann möchte ich natürlich vielleicht mein Ladefenster ausweiten. Und diese Echtzeitkalkulation, die kann ich natürlich nur machen, wenn ich kontinuierlich auf die Fahrt drauf schaue, was mit einer reinen Mobile-App natürlich nicht geht. Wir wollen auch niemanden dazu anreizen, während der Fahrt am Handy rumzuspielen. Und deswegen ist die Integration von Apple CarPlay an der Stelle der nächste Schritt. Und genau, du hast es hier schon gespoilert. Ich freue mich, das jetzt auch quasi ankündigen zu können, dass wir gestern Abend in den Beta-Test gestartet sind. Wann es jetzt gelauncht wird, kann ich an der Stelle noch nicht sagen, aber das erste Feedback ist also extrem vielversprechend und da freuen wir uns auch alle mega drüber. Ich glaube, das wird eine richtig schöne Integration mit dem Ziel, eine Tesla-ähnliche Experience in sehr, sehr viele Fahrzeuge reinzubringen.
Besser als Tesla machen. Also zum Beispiel sowas wie Eco-Route, Autobahn vermeiden oder sowas. Kann das die App dann nachher? Oder hat die Funktion jetzt sogar schon?
Einiges von dem, was du gerade gesagt hast, ist momentan in Vorbereitung. Das sind natürlich auch essentielle Features, die man braucht. Aber ja, das Ziel von so einer Live-Routenführung ist natürlich, dass man dann reagieren kann. Und dass man da sozusagen immer den Begleiter hat, der dir sagt, was ist der nächste Schritt. Und natürlich werden wir besser als Tesla lernen, was das angeht. Allerdings ist der Komplexitätsraum, wenn man eben mit diesen ganzen verschiedenen Daten arbeitet und mit den verschiedenen Nutzerbedürfnissen, der ist an der Stelle auch nicht einfach. Ne? Aber wir haben zum Beispiel gelernt, es geht zum einen um die Qualität der Lösung, aber es geht, und jetzt vielleicht für dich, Malik, als Designer wirst du es wahrscheinlich gut unterschreiben können, es geht ja auch um die gefühlte Sicherheit ein Stück weit. Und gefühlte Sicherheit kann auch sein, dass ich zum Beispiel weiß, dass mein nächster Ladestopp, dass da auf jeden Fall 3, 4 Stalls aktuell verfügbar sind und dass der nicht irgendwie besetzt ist. Ja, das denke ich mir jetzt nicht aus, das Thema, sondern wir sehen gerade in den Peakzeiten natürlich schon hohe Auslastungen und dann fragen sich Nutzer, wie hoch ist denn mein Risiko, dass ich da jetzt irgendwie schön laden kann. Das ist übrigens auch ein Parameter in der Routenplanung. Der Risikofaktor. Es geht ja nicht nur darum, eine schnelle Route zu planen oder eine, wo ich gut durchkomme. Es geht ganz massiv darum, Risiken zu vermeiden eigentlich bei der Routenplanung. Und wir justieren da ja auch unsere Routenplanungsparameter die ganze Zeit nach. Am Anfang sind wir mal gestartet, wie gesagt, so Phase 1-Markt, wie kann man die Route irgendwie machen? Und mittlerweile präferieren wir also Ladestationen, wo wir wissen, die sind zuverlässig, wo wir wissen, da gibt es auch Backup-Möglichkeiten. Dann werden die natürlich in der Routenplanung in gewisser Weise bevorzugt, wenn es Sinn macht und wenn das ein Anbieter ist, den der Nutzer anfahren möchte. Ja.
Das heißt, es ist auch schon so, entschuldige, wenn ich einhaken darf, das ist, ihr rechnet schon, sage ich mal, die anzufahrende Ladestation aus, aber wenn ich die aus irgendwelchen Gründen nicht erreiche oder oh nein, ich habe die Ausfahrt verpasst, ich bin dran vorbei, dann heißt das nicht, dass ich liegen bleibe, da ist immer Puffer drin, ne, so dass auch Fehler einfach erlaubt sein dürfen.
Wenn man mit unseren Defaults arbeitet, dann ist da immer ein Puffer drin. Wenn man natürlich seine Route ganz bewusst kalkuliert, um mit 2% anzukommen, was dann der Power-User ist, dann kann ich natürlich irgendwann auch für nichts mehr garantieren. Ja, aber unser Anspruch ist schon eben, dass der Kunde da ans Ziel kommt. Ne? Und genau, und mit der CarPlay-Integration wollen wir also da auf vielen Ebenen Sicherheit bieten. Wir starten da natürlich wie man es als kleines Team und generell in der Softwareentwicklung auch macht, jetzt mit einem eingeschränkten Satz an Funktionalitäten und schauen uns erstmal jetzt auch das Feedback von den Testern an. Und dann wollen wir das natürlich möglichst schnell rausbringen, weil die Nachfrage also wirklich, wirklich spürbar da ist.
MVP-Ansatz.
Genau.
Genau. Minimal Viable Product.
Correct.
Ja, genau, weil ihr eben gesagt habt, ja, das ist ja so wie Tesla. Optisch kann ich schon mal sagen, muss man sich das eher vorstellen wie Apple Maps, was ich sehr begrüße, weil die finde ich ganz hervorragend gemacht so aus Usability-Sicht. Vor allem grafisch, also weil ich glaube, wenn ich jetzt so an Teslas Routenplanung denke, denke ich an so bestimmte Farben und ne, so Sachen, die Tesla machen. Aber was ich schon gesehen habe, was mir gefallen hat, ganz süß, ist eben diese Anzeige der Stalls. Ne? Ich sehe irgendwo, dass ihr eine Ladesäule anzeigt und daneben ist so eine kleine Animation, wo dann so pup, 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 sehe ich dann irgendwie so 5 kleine Pünktchen daneben auftauchen. Und das erinnerte mich doch, wenn ich mich recht erinnere, an Tesla, ne, so von der Art her. Und das ist schon mehr, als ich bisher sonst bei vielen sehe. Da steckt dann irgendwo eine Stecknadel und dann muss man nachlesen, dass da vielleicht 4 Ladepunkte sind. Das sah hier anders aus. Das sind dann auch die echten Stalls?
Das sind die echten Stalls, genau. Und die sind auch farbig, wenn es ein Anbieter ist, von dem wir auch die Echtzeitdaten haben, was zum Glück also sehr, sehr viele sind. Und wir onboarden eigentlich fast wöchentlich da auch neue Partner. Und auch nochmal, wir haben schon über das Thema Datenqualität vorhin gesprochen. Also ich kämpfe da persönlich auch um jede Sekunde Verzögerung, die wir da rausholen können, weil klar, ich bin auch irgendwo Techie, irgendwie ist es cool, aber irgendwo ist es auch natürlich auch wichtig, weil das auch vertrauensbildend ist, wenn ich weiß, dass das jetzt kein Status von vor 10 Minuten ist. Ne? Das ist nicht immer einfach, da auch hinzukommen. Aber mit einigen Partnern haben wir das auch schon. Wenn ich hier in Berlin zum Beispiel irgendwo an eine Ladesäule gehe, dann sehe ich so 2 Sekunden später in Pump, dass die auf besetzt umgeschaltet ist. Und mein Wunsch ist, dass wir das natürlich mit allen hinkriegen. Genau.
Können das überhaupt alle Säulen? Nee, ne? Oder theoretisch schon?
Nicht alle, jetzt von den neu aufgestellten eigentlich schon, bei den HPCs sowieso. Mhm. Ja, ich denke, dass wir da auch in die Echtzeitwelt mehr und mehr reinkommen.
Bei den HPCs ist es ja auch relativ unkritisch, weil da niemand stundenlang das Ding blockieren wird. Ich als Laternenparker muss ja oft an AC laden. Okay. Ich sag mal, das könnte man Blockiergebühren ja noch irgendwie einhegen. Mein Problem ist eher an einer AC-Säule nicht zu wissen, steht da jemand jetzt seit 10 Minuten oder seit 6,5 Stunden? Fahre ich die an oder fahre ich die nicht an? Und da sehe ich oft keine Daten, mit denen ich irgendwas anfangen könnte, sodass ich es so nicht entscheiden könnte. Aber es wäre natürlich super, wenn das echtzeitig wird.
Dann schau noch mal nach. Also bei Pump siehst du bei den Echtzeitdaten auch, wie lange ein Anschluss jetzt schon belegt ist. Das gibt dir in manchen Situationen ein Gefühl dafür, gerade bei HPCs, wann der vielleicht auch wieder frei wird. Bei einer AC-Säule ist meine Erfahrung, dass es nicht immer so ist. Gerade in Städten haben wir ein zunehmendes Problem, was ich sehe, dass da teilweise auch Carsharing-Fahrzeuge gerne mal irgendwie einen Tag lang stehen. Aber dafür haben wir zum Beispiel, das ist einer dieser Use Cases, wenn ich in der Stadt wohne und auf Laternenladen angewiesen bin, dann möchte ich wissen, wann die Säule wieder frei wird. Und dann kann man sich zum Beispiel bei uns auch eine Subscription machen, dass man also eine Push-Notifikation bekommt, sobald die Säule frei wird. Und dann kann ich natürlich schnell mein Auto umparken und den Ladevorgang starten und dann hoffentlich auch den dann nach 4 oder wie auch immer 8 Stunden dann beenden und die Säule wieder freigeben im Sinne der guten Community. Ja,
ja, sehr schöne Funktion. Fand auch schön, dass man sich übrigens aussuchen kann, möchte ich jetzt nur für den aktuellen Ladevorgang von der Säule informiert werden oder immer. Also die Säule bei mir in der Gegend, wenn die mir immer meldet, ob da jemand an- oder abgesteckt ist, dann kann ich ja ad hoc entscheiden, ob ich da mal eben hinfahre und das Auto anstecke.
Genau, kommt ein bisschen drauf an, wie genutzt die ist. Also natürlich, wenn man da jetzt dann 10 Push-Messages pro Stunde bekommt, dann geht es einem auf den Keks. Aber da kann man bei uns dann auch ganz einfach auswählen, möchte ich da eine Stunde jetzt Updates bekommen, dauerhaft oder auch bis ich dahin gefahren bin, weil das ist ja auch oft was, ich suche mir meine Ladesäule aus, wo vielleicht ich habe irgendwo einen Termin, die Zeit, die ich dort verbringen werde, möchte ich zum Laden nutzen, dann kann ich die Säule also auswählen, dort mich dorthin navigieren lassen und gleichzeitig so eine Notification abonnieren, die dann automatisch versiegt, sobald ich dort angekommen bin, dass man dann nicht nochmal aktiv werden muss.
Ja, super nice. Ja, ich hatte eben noch die Frage, die Techie-Frage. Wie schwierig war das mit dieser CarPlay-Integration? Ist da, weil es scheint nicht viele Apps zu geben, die das jemals bis dorthin schaffen. Ich weiß aber nicht, ob das Nadelöhr jetzt Apple ist oder das der Programmieraufwand oder war das schwierig oder muss man das einfach nur machen?
Also man muss natürlich von sich erstmal die Genehmigung von Apple einholen, dass man das machen darf. Dann kriegt man die irgendwann. Wie immer bei Apple, die Prozesse dahinter sind nicht ganz transparent. Wir haben sie bekommen. Und dann ist das schon viel natürlich Arbeit. Ich würde jetzt nicht alles auf CarPlay schieben. Also die eigentliche Herausforderung ist generell dieses Thema Live-Navigation zu machen mit Rerouting. Und mit Tracking von dem Status, wie weit bin ich gefahren, wie ist mein SOC, dynamische Umplanung. Das ist das Thema. Das Ganze dann nochmal in eine CarPlay-View reinzubringen, ist natürlich auch nochmal Aufwand. Und der Aufwand entsteht dann an der Stelle auch dadurch, dass, da bin ich jetzt sehr gespannt, was wir im Beta-Test alles lernen, dass natürlich die Fahrzeuge auch alle unterschiedlich sind. Ich saß neulich in einem Fahrzeug drin, da wird dann unten rechts Airbag-Informationen eingeblendet. Das war genau die Stelle, wo wir den SOC gerade anzeigen, den man dann nicht mehr lesen kann. Es gibt unterschiedliche Displaygrößen. Hersteller können definieren, dass ich aus welchen Gründen auch immer, vermutlich Sicherheitsaspekte, kein Keyboard anzeigen möchte, sondern eine Zieleingabe ausschließlich dann über Spracheingabe erfolgen muss. Und das sind so Themen, die machen dann nach dem Pareto-Prinzip, sind ja die ersten 80% immer relativ schnell erreicht, aber bis es dann soweit ist, dass man das dann getrost auch in die Hand der Kunden bringen kann, da ist dann der Feinschliff und das ist dann natürlich auch nochmal viel Arbeit, genau. Ja, ich wollte vielleicht an der Stelle den Bogen nochmal schließen bezüglich viel Arbeit und Technologie, die man so entwickelt, zu deiner Frage vorhin. Sorry, die habe ich ein bisschen übergangen, aber sie ist sehr wichtig, neben dem B2C-Geschäftsmodell in der Tat. Gucken wir natürlich, wie wir diese Technologie jetzt auch interessierten Partnern zur Verfügung stellen. Natürlich ist Routenplanung da ein Thema. Es gibt viele, die sich damit beschäftigen. Es gibt zum Beispiel Flotten, die darüber nachdenken, wie komme ich denn möglichst günstig von A nach B mit Anbietern, wo ich vielleicht gute Verträge habe. Aber ich meine, wenn man sich unser Produkt anschaut, dann weiß man, kann man sich denken, was wir da alles machen. Wir haben eine sehr, sehr gute Datenbasis. Wir kämpfen für jede Sekunde mit Echtzeitstatus. Also wir sind da sehr, sehr offen für Problemstellungen und wer im Bereich Laden was macht und nach Lösungen sucht, da freue ich mich über jedes Gespräch.
Pumpapp.co wäre da die Adresse. Jetzt gibt's natürlich im Slack hier parallel schon die Fragen, gibt's ein Beta-Programm? Wie kann man dran teilnehmen? Also ein öffentliches Beta-Programm.
Es gibt ein halb öffentliches Beta-Programm. Man kann uns immer gerne einfach eine Mail schreiben, wenn man mitmachen möchte. Ich kann nicht versprechen, dass man sofort reinkommt, weil wir natürlich auch immer ein bisschen gucken müssen, wie viel Feedback kriegen wir gerade. Und manchmal macht es keinen Sinn, jetzt bei einem Status, wo man schon eigentlich genug Feedback hat für diese Runde, nochmal dann Faktor 10 drauf zu machen. Das wäre auch nicht fair den Nutzern gegenüber, wenn man sich irgendwie jetzt 10-mal das gleiche Feedback schreiben lässt. Dann wollen wir auch fair sein und die Zeit der Leute nicht verschwenden. Deswegen, also schreibt uns gerne eine Mail, wenn man dabei sein will. Und dann sehen wir das, dann notieren wir uns das und genau, dann ist das immer manchmal auch, gebe ich zu, dann eine Hand verlesen, je nachdem, ob man vielleicht einen Fahrer mit einem gewissen Fahrzeug vielleicht auch gerade was Spezielles testen möchte.
Also direkt dazu schreiben vielleicht sowas wie, ich bin Fernfahrerin oder ich habe ein Model Y aus deutscher Produktion oder weiß ich auch nicht so. Also einfach
genau.
Ein paar angeben. Okay, und dann natürlich gegen die langen Gesichter, die jetzt zuhören und sagen, oh, ich habe aber ein Android-Handy, das würde ich auch mal gern alles ausprobieren. Wie, derzeit gibt's euch noch nicht auf Android, wie sieht's da aus mit den Plänen?
Also erstmal als Grund, weil ich nehme wahr und verstehe das natürlich auch, dass ja, es kommt immer wieder vor, dass Apps erst für iOS entwickelt werden und dann für Android. Ich selbst war ja lange Jahre Android-Nutzer und mag die Plattform sehr. Das hat also keine große strategische Bewandtnis bei uns, sondern wir sind einfach jetzt von unserem Hintergrund mit der iOS-Plattform sehr vertraut und müssten auch irgendwo anfangen. Und als kleines Team muss man natürlich auch immer gucken, wo man jetzt seine Ressourcen reinsteckt. Und momentan haben wir einfach auch noch ein paar Sachen zu erledigen für iOS. Ich kann sagen, wir wollen auf Android so schnell wie möglich und wir werden es auch machen, aber ich kann noch nicht sagen, wann.
Ja, das vielleicht noch zum Hintergrund. Standen schon auch Ladefuchs und so vor genau der gleichen Herausforderung, wenn du vor allem eine komplexe App hast und du musst sie auf iOS testen, dann redest du von, weiß ich nicht, 8 oder 10 oder vielleicht 15 Testgeräten und CarPlay noch ein bisschen dabei. Wenn du von Android-Entwicklung sprichst, dann kannst du dir im Prinzip 100 Geräte dahinlegen und du hast immer noch nicht einen groben Durchschnitt getestet. Das heißt, der Aufwand, das dort anzupassen, ist einfach ungleich höher und ich kann ganz gut verstehen, wenn Entwickler sagen, okay, lass uns erstmal die App so weit fertig machen, dass wir sagen, so, jetzt ist die rund und sie dann adaptieren. Das ist ja der Gedanke dahinter, ne?
Das ist einer der Gedanke und ein anderer ist auch noch, das wird ja keine 1:1 Kopie werden. Also wer sich Pump anschaut, sieht, dass wir sehr stark mit den System-Defaults arbeiten. Die App kommt einem deswegen auch irgendwie vertraut vor. Du hast vorhin den Vergleich mit Apple Maps gemacht. Das stimmt insofern nur halb. Eigentlich ist es viel simpler. Wir benutzen Standardelemente von iOS. Ich selbst bin nicht so der große Fan davon, wenn man in eine App reinkommt und die ist jetzt total fancy und alles funktioniert anders als jemals gesehen. Das kann ein Snapchat machen oder so. Da ist es, glaube ich, auch cool. Aber eine App, die ja im weitesten Sinne auch ein Tool ist, die sollte den Nutzer nicht erstmal dazu bringen, dass er sich da 5 Minuten zurechtfinden muss. Und das ist auch mein Anspruch für Android, dass man dann da natürlich mit den Defaults arbeitet. Und deswegen ist es dann natürlich schon ein bisschen mehr Aufwand als einfach 1:1. Das Ding kopieren. Und wir arbeiten auch intensiv daran, manche Themen laufen auch einfach nativ auf der App. Zum Beispiel haben wir vor einigen Wochen unser neues Map-Clustering gelauncht. Das heißt, wir probieren nicht einfach eine Map zuzuklatschen mit Millionen von Punkten, von Ladepunkten, sondern wir Wir haben uns überlegt, wenn man rauszoomt, zum Beispiel eine internationale Sicht, dann ist man in so einem Reisemodus, da interessieren mich eher die HPCs und je mehr ich reinzoome, desto mehr Details sehe ich, bis ich irgendwann ganz nah rangezoomt bin und ich sehe, mit wie viel kW kann die Säule laden und wie ist die aktuelle Auslastung. Und solche Dinge, da probieren wir auch immer wieder Neues aus und weil wir da für die beste Lösung dann auch kämpfen. Und solche Dinge sind natürlich auch durchaus komplex dann so zu entwickeln, dass sie auf einem Mobilgerät auch gut laufen und vielleicht auch auf einem Gerät, was 1-2 Jahre alt ist. Und durch sowas entsteht natürlich dann auch Komplexität. Ja. Mhm. Aber jetzt das macht am Endeffekt auch den Unterschied aus. Ja, sorry.
Ja, Edgar hat gerade im Live-Slack gefragt, wie wäre ein Web-Interface? Da ist natürlich klar, dass das mit der Live-Navi dann schwieriger wird und so, aber ist das was, worüber ihr nachdenkt, dass man es über einen Browser schon vielleicht auf allen Systemen nutzen kann?
Denke ich durchaus hin und wieder nach. Aktuell haben wir es noch nicht, aber es ist auf jeden Fall etwas, was wir uns auch anschauen, ja. Hm.
Okay, ich wäre soweit leer gefragt. Wie sieht's bei euch aus, Jungs?
Ja, du hattest noch ein paar Punkte in den Notizen verortet, du hattest das Noteworthy Mentions anderer Apps genannt, weil Thomas hat schon gesagt, so MVP-Ansatz und langsam entwickeln und erstmal das Wichtigste und dann Dinge anflanschen über die Zeit und so weiter, ist natürlich der klare Ansatz, wie man Software heute macht, ne? Denn der Hintergrund ist ja, muss ich mal ein bisschen abschweifen, was einfach mein Thema ist, so, weil früher hast du das so gemacht, du hattest da dieses Wasserfallprojekt und hast dann geplant und dann hast du das eruiert und dann hast du überlegt und dann hast du das gemacht und dann warst du nach 2 Jahren fertig und dann hattest du die Software, die du vor 2 Jahren wolltest. Das macht man natürlich heute nicht mehr, denn du möchtest ja die Software, die du jetzt willst, möglichst, ne? Mhm. Deswegen ist das auf jeden Fall der klügere Ansatz, vor allem in einer schnelllebigen Zeit wie dieser. Aber ich glaube, der Malik hat hier noch so ein paar Dinge in der Liste verortet, die vielleicht auch eine vielleicht eine Überlegung einfach auch wert sind, ob das Features sind, die man in so einer Pub-App irgendwann vielleicht sehen wollen würde. Ne? Also Malik, vielleicht kannst du die noch ein bisschen da einmal entlang fräsen und dann, glaube ich, wären wir auf jeden Fall durch mit dem Thema.
Mhm. Mein Gedanke war wieder mal, dass es hier ja auch neue Hörerinnen und Hörer gibt, die noch nicht tief in der Elektromobilität stecken. Das erlebe ich an den Ladesäulen immer wieder, dass ich Tipps für Apps gebe. Und abgesehen von Pump, die ich natürlich immer mitempfehle, gibt es natürlich, sage ich mal so, direkte Konkurrenz wie Charge EV, über die haben wir hier auch schon öfter gesprochen.
Oder ChargeF, wie der Profi sagt.
ChargeF, genau. Wer die volle Datenbreite haben möchte, klar, A Better Route Planner. Aber es gibt eben auch links und rechts Apps, die sich ein bisschen nur um Teilbereiche oder andere Teilbereiche als Pump jetzt hat, kümmern. Natürlich, ich habe es öfter erwähnt, Transparenzhinweis, der Ladefuchs, ich bin Teil des Teams, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, der kümmert sich ja nur um den schnellen Preisvergleich an der Ladesäule. Das ist ja zum Beispiel was bei Pump, sagen wir vielleicht gleich noch ein paar Worte zu, jetzt so gar nicht abgebildet ist. Wer dann eins weiter rauszoomen möchte, ein bisschen mehr planen, viel genauere Infos, sämtliche Ladepreise der Welt, der würde sich die Charge Price App ansehen. Wir verlinken das alles in den Shownotes. Das ist quasi auch so ein, anders als der Ladefuchs, da geht es nur um Preisvergleich, kann Charge Price eben auch Säulen finden und einen ausführlichen Preisvergleich machen, aber da geht es jetzt dann anders als bei Pump nicht um die perfekte Navigation. Und dann gibt es so Apps wie Charging Time, die finde ich zwar ehrlich gesagt gar nicht besonders schön, die hat aber einen interessanten Ansatz auch vom Interface her. Der findet quasi Schnelllader entlang einer Route und übergibt diese Info dann an ein Navi. Das ist quasi das, was Pump automatisiert macht, noch so ein bisschen mit mehr Handarbeit. Ich fand es aber mal interessant, dass Menschen sich einen vom Workflow her ganz anderen Ansatz überlegen. Also wer möchte, kann ja mal in Charging Time reingucken. Und dann gibt es eine sympathische App aus Holland, nämlich Kilowatt. Alle Namen aus der Elektromobilität müssen natürlich irgendwann verbraucht werden. Genau, und das ist ein, auch so wie der Ladefuchs, so ein winziges, also versucht ein kleines Problem zu lösen, nämlich die Charging Time zu berechnen. Also einfach, du sagst, wann ist dein Auto fertig geladen? Du sagst irgendwie, welches Auto du hast, an was für einer Säule du stehst und dann weißt du halt, wie lange du einkaufen gehen kannst. Und das ist halt irgendwie auch ganz süß gelöst, fand ich. Kann man sich einfach angucken. Hat auch ein süßes Icon und das ist ja immer die halbe Miete. Genau, so. Ich hatte eben, habe ich gehört. Thomas, vielleicht noch zu diesem Ladepreisvergleichsthema. Ich glaube, ihr hattet sowas mal drin oder rudimentär oder so. Jetzt gerade kann ich das nicht sehen in der App, richtig?
Richtig, wir hatten das mal für einige Anbieter drin. Momentan haben wir es rausgenommen, weil das Anbieter sind, die glaube ich momentan auch nicht mehr top of the notch sind. Es ist ja auch sehr viel Bewegung in dem Lademarkt drin, kontinuierlich. Wir beobachten das, inwieweit das Problem auch wieder mehr drückt. Meine Beobachtung ist allerdings auch, dass viele sind Kunden von einigen Ladekarten, teilweise gleichen sich die Preise auch immer mehr an und dass man seinen Kilowattpreis, also viele den auch gut im Kopf haben, aber ich möchte es also nicht ausschließen, dass wir da auch nochmal den Preisvergleich dann reinbringen. Ja. Mhm. Allerdings ist es ist auch ein komplexes Thema und auch ein sehr, man muss dann auch sehr am Ball bleiben natürlich, dass das immer alles stimmt. Aber freut mich auch über jedes Feedback und vielleicht auch über Erfahrungen an der Stelle, für wen das in welchem Use Case wichtig ist, ja.
Der Niklas von ChargePrice, die machen das ja sozusagen, was ihr mit dem Navigieren macht, machen die ja mit der Preisvergleichskiste. Wir nutzen vom Ladefuchs ja auch die ChargePrice-Daten. Die würden sich da sicherlich auch gerne mit euch mal an den Tisch setzen, kann ich mir vorstellen, wenn es mal zu dem Thema käme. Mhm.
Um das Ganze mal aus der App-Schiene rauszubringen, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass man Pump vielleicht als K-Integration direkt vom Hersteller bekommt?
Du meinst es von uns oder vom Hersteller selber?
Vom Hersteller selber. Also dass die mit euch vielleicht eine Art Kooperation oder eine Kooperation eingehen, dass ihr Teil derer schlechten Navi-Einheiten seid. Also sprich, der positive Teil der schlechten Navi-Einheiten von denen. Also die Navis, die ich jetzt so kenne, Zoe, Twingo und Co. oder auch Ioniq, die man eigentlich gar nicht richtig nutzen kann, dass die mal wirklich durch so eine App wie von euch ins Auto integriert werden. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hersteller auf euch zukommt und euch nutzt, euch bucht, wie auch immer?
Wahrscheinlichkeit kann ich jetzt schwer was zu sagen. Wir sprechen mit einigen Herstellern. Wir haben sehr, sehr viel Wissen aufgebaut bei dem ganzen Thema und sind offen für Kooperationen an der Stelle. Also daran soll es nicht scheitern. Ich glaube, dass auch ist es so, dass natürlich die Hersteller selber, die haben natürlich die interessantesten Daten an der Stelle. Mhm. Allerdings haben auch viele festgestellt, dass das Problem eben komplex zu lösen ist. Ne? Und die klassischen Kauflösungen, die es da gibt, die funktionieren sicherlich auch. Aber also das ist jetzt auch mein Resümee nach 2 Jahren, was ich vorhin schon kurz angedeutet habe. Wir tweaken unseren Algorithmus fast wöchentlich, weil sich die Welt immer weiter ändert und die Anforderungen der Nutzer auch ändern. Und das ist unser Anspruch an eine gute Ladeplanung da. Und ich würde natürlich liebend gerne an der Stelle dafür sorgen, dass noch mehr E-Autofahrer direkt mit ihren Bordmitteln da auch gut ans Ziel kommen.
Ja. Tja, ich weiß ja nicht. Das muss ich noch rausstellen. Gut, ich glaube, wir sind dann aber bei dem Moment angekommen, wo wir es nochmal abrunden können. Ich würde gerne nochmal ganz kurz auf den Promocode eingehen. Der lautet, das haben wir, glaube ich, vorhin gar nicht explizit gesagt, hätte man sich aber auch denken können, Clean Electric. Dafür gibt's.
Habe ich das vergessen?
Das kann sein, dass das sehr, sehr wild geworden, weil alle so enthusiastisch waren. Aber ist ja nicht schlimm. Ich will es nur nochmal sagen, damit es klar ist. Der lautet Clean Electric, dafür gibt es 1 Monat Pump Pro gratis. Eine Frage oder zwei, die noch aufkamen, jetzt während wir gerade sprachen. Das eine ist, wie lange ist es gültig? Und zweitens, muss ich das kündigen, damit ich danach nicht in ein Monatsabo rutsche?
Ja, du musst es kündigen. Mhm. Aber wenn man in ein Monatsabo rutscht, ist, also wie gesagt, ist ja ein Monatsabo, ist auch kein Drama. Mich freut es natürlich, wenn man nicht rutscht, sondern aus Überzeugung dann Pump Pro-Kunde wird. Mhm. Wir haben ja neben dem monatlichen Modell, wie das so üblich ist, auch ein jährliches oder auch ein Supporter-Modell, wo man noch einen kleinen Obolus drauf geben möchte, wenn er das Team und das Projekt unterstützen möchte. Genau, aber ansonsten normales App Store Subscription Management. Da wollten wir es auch den Nutzern so einfach wie möglich machen. So
beendet ihr die Gültigkeit dann irgendwann? Also kann man den jetzt noch, keine Ahnung, 8 Wochen lang benutzen, den Code, um dann seinen Gratismonat zu starten? Oder was hast du dir vorgestellt, wie lange das laufen kann? Die Leute brauchen eine gewisse Weile, bis sie das hier gehört haben unter Umständen. Ne? Da gehen schon mal 1-2 Monate schnell ins Land.
Er ist, glaube ich, mindestens 4 Wochen gültig. Aber meldet, ja. Also ich guck noch mal, daran soll es nicht scheitern.
Na, alles gut, kein Stress. Nur das, weil die Frage eben kam, ne? Kann ich das in 4 Wochen noch einlösen, wenn ich es jetzt nicht brauche? So nach dem Motto. Ist natürlich eine valide Frage. Sagen wir mal, 4 Wochen ist auf jeden Fall gültig. Und wenn jemand merkt, dass er nicht mehr gültig ist, dann werden wir häufig auch angeschrieben, hey, gilt dieser Code noch? Könnt ihr dann nochmal was machen? Das passiert schon auch ab und zu. Dann würden wir uns vielleicht nochmal melden, dann können wir nochmal 2 Wochen drauf.
Man kann übrigens auch ohne Code immer 1 Woche lang ausprobieren.
Mhm, habe ich auch gesehen. Genau. Aber ich meine, 1 Woche ist ja nicht 1 Monat. Viele wissen das nicht. Alrighty. Thomas, ganz herzlichen Dank. Das war doch ein sehr interessanter Einblick mit vielen natürlich Schnittmengen, die auch andere Apps und Player in dem Markt irgendwie betreffen, die du jetzt natürlich explizit nicht genannt hast, die aber jeder, der hier schon ein paar Mal zugehört hat, natürlich auch damit in Verbindung bringt. Ne, man kennt die Apps, man kennt die Player, man weiß, was kann die eine gut und die andere nicht so. Und hier ging es ja auch jetzt gar nicht ums Vergleichen, sondern tatsächlich um Pump an sich. Mir gefällt die App gut, würdest du auch gerne mehr benutzen, aber ich bin eben einer von diesen Tesla-Jüngern, der es halt nicht braucht einfach. Deswegen renne ich auch nicht los und sage, gib mir mal sofort hier ein Probeabo oder so. Lass das gerne die Leute machen, die damit mehr anfangen können als ich. Ich habe sie jetzt so zum Spielen natürlich gerne hergenommen. Ich kann nur sagen, ich finde sie gut aufbereitet, ich finde sie einfach zu benutzen und ich finde sie schneller als das meiste, als die meisten Apps, die ich bis jetzt so in der Hand hatte oder in meinem Smartphone hatte. Das gefällt mir soweit schon mal ganz gut. Aber am Ende muss sich natürlich jeder sein oder ihr eigenes Bild darüber machen. Vielen Dank, dass du da warst jedenfalls. Mir hat sehr viel Spaß gemacht.
Dankeschön.
Und vielleicht hört man sich mal wieder.
Vielen, vielen Dank. Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Super Podcast. Macht bitte weiter so.
Dankeschön. 5 Sterne gerne wieder, sagt man hier. Ne? Alles klar. Ja. Dann vielleicht bis zu einem nächsten Mal. Mach's gut.
Danke.
Ciao, Thomas.
Jetzt haben wir lange genug über Pump-App und wie man damit Routenplanung macht gesprochen. Wenn man Routenplanung macht, kann man zum Beispiel auch nach Norwegen fahren. Und wenn man da schon ist, weiß man, da ist viel mit E-Autos. Und wie viel da mit E-Autos ist, das kann uns Marcel jetzt erzählen.
Ja, also ich würde da natürlich an ein Thema aus dem Anfang der Sendung anknüpfen, und zwar Mainstream.
Ja, sorry, das weiß jetzt natürlich niemand, der das nicht live gehört hat. Gerade habe ich noch darüber nachgedacht, wie man das jetzt hier überbrückt. Wie kommt man von der Pump-App nach Norwegen? Und das lag irgendwie auf der Hand und Marcel meinte, ja, Mainstream. Und ich meinte, nee, das ist ja viel zu weit zurück. Aber gut, wir können offensichtlich einfach beides machen. Go ahead.
Ja, gehen wir also einfach zurück zum Mainstream. Und zwar dann, wenn so Dinge wie Elektromobilität so normal werden, dass Fahrzeuge mit E-Antrieb häufiger verkauft werden als Fahrzeuge mit sauberem Benzinmotor. Ne? So hat sich das jetzt in Norwegen dargestellt. Im Januar wurden 175 neue Autos mit sauberem Benzin zugelassen, Benzinmotor. Gleichzeitig aber 181.
Moment. Was? Was wurde dazu gelassen? Autos mit sauberem Benzinmotor?
Ja, also ich habe diese Beschreibung hier nicht in diese Notizen eingetragen. Da steht, sauber in Anführungszeichen. Sorry, habe ich
überlesen. Nee. Du hast es schon richtig gesagt. Denn im Artikel, den wir da als Quelle hatten, steht ja wirklich sauber drin. Ich glaube, Philipp, du hattest das in Anführungsstriche gesetzt. Kann das sein?
Ich habe damit gar nichts zu tun.
Okay, dann war ich das. Keine Ahnung. Jedenfalls, da gab es tatsächlich eine Meldung, wo das einfach nonchalant so dem Benzin mitgegeben wurde, sauber zu sein. Ich kannte nur Clean Diesel, aber scheinbar gibt es inzwischen auch Clean Benzin.
Ja, ich hätte die Anführungsstriche mit nennen sollen, von daher. Bleiben wir bei den Zahlen. 175 neue Autos, Benzinautos, wurden zugelassen. Gleichzeitig allerdings 181 neue Porsche. Und nicht nur irgendwelche Porsche, sondern Taycan Porsche, sprich die elektrische Variante, Luxussegment. Ja, krass, oder?
Also mehr, ist das nicht so ein Thema? Mehr voll elektrische Porsche verkauft als Benziner in Norwegen.
Ja,
also neu
offensichtlich. Krass.
Das ist crazy.
Da sieht man, wie Steuern Dinge steuern können.
Ja,
Deswegen heißt
weiter geht's so. Dann natürlich auch mit dem Anteil, ne? Wenn man jetzt mal die Fahrzeuge an sich betrachtet, von 20 meistverkauften Autos sind 19 bereits Elektros. Also da ist der Anteil an Elektro schon so weit oben, das würden wir hier als Mainstream eigentlich bezeichnen.
Ja, sag ich jetzt einfach mal so. Bezeichnen ja. Die hoffentlich dort auch als Mainstream und akzeptieren es einfach als normal.
Bei uns ein ganz weiter Weg noch bis dahin.
Auf jeden Fall.
Ja. Den höchsten Anteil an den neu zugelassenen Autos hatte Audi. Ne, und zwar hier mit dem Q4 e-tron. Ne, und Audi im Premium-Segment natürlich auch ein sehr beliebtes Fahrzeug. Allgemein, oder eine sehr beliebte Marke. Ich merke es bei mir auch mittlerweile in meiner Familie. Ne, also mein Sohn findet Audi auch total toll. Gut, den Q4 e-tron nicht. Neffe von mir hat auch Audi gefahren. Komischerweise kriege ich in letzter Zeit, ich weiß nicht warum, so viele Videovorschläge wie Audi Quattros irgendwelche LKWs aus dem Schnee ziehen. Ne? Ja, Audi omnipräsent, ich weiß nicht. Seltsam. Auf jeden Fall in Norwegen.
Ne? So. Sehr seltsam. Bisschen schade, dass halt Q4 e-tron irgendwie da so gut unterwegs ist. Das ist halt so ein Format von Fahrzeug, das verstehe ich dann immer nicht, warum das so ist, aber gut.
Ja gut, ich denke mal, das ist so ein hochgebockter Kompakt-Kombi. Ne? Warum macht man es nicht eigentlich richtig so wie Opel zum Beispiel? Ne? Die können ja anständige Kombis bauen. Ne? Also ich kenne da ja den Insignia, den gibt's als guten Kombi. Dann ganz früh damals der Omega war ein toller Kombi. Ne? Und jetzt zuletzt war es halt der Astra, ein schöner Kombi. Also schön groß vor allem. Natürlich muss der auch irgendwann elektrisch kommen.
Ja, und so die Frage ist wann, ne? Die Roadmap ist ja klar, oder das Ziel zumindest. Ich weiß nicht, wie klar die Roadmap ist, aber das Ziel ist klar, ab 2028 gibt es nur noch bei Opel, sagt man. Und der Astra ist jetzt das nächste Fahrzeug, was kommt, nachdem der Mokka jetzt irgendwie gerade das letzte war, das kam, soweit ich das verstanden und mitbekommen habe. Und wenn man dem glauben darf, was einschlägige Magazine wie zum Beispiel Automotor und Sport schreiben, kommt der Astra auch als Kombi. Und zwar nicht nur einfach so als Kombi, sondern auch als voll elektrischer Kombi. Das ist schon ein Ding, denn ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das her ist, dass wir angefangen haben, das zu sagen, wer den elektrischen Kombi bringt, der hat gewonnen, zumindest in Deutschland. Denn anscheinend, das habe ich auch über die Jahre gelernt, interessiert es auf der ganzen Welt einfach niemanden, das Ding mit den Kombis. Das ist nur so ein deutsches Ding. Aber hier höre ich das immer wieder auch so aus der Slack-Community. Warum? Was ist mit dem Kombi? Warum ist da kein Kombi? Warum versteht das keiner, dass es ein sinnvolles Format ist und so weiter und so weiter und so weiter? Also ich kann es total nachvollziehen, dass Leute das wollen. Ich habe ja vor meiner Zoe auch selber ein Kombi gefahren und das sehr zu schätzen gewusst. Da ist einfach das ist einfach sinnvoll mit. Oder hier Marcel mit dem Octavia war auch ein Kombi. Mhm. Das ist einfach total sinnvoll, weil der Raum, den du hast, auch maximal gut nutzbar ist. Im Gegensatz zu so einem SUV. Er hat viel Außenraum, aber nicht so richtig sinnvoll nutzbaren Innenraum in weiten Teilen. Außer du nimmst die ganz großen, die haben natürlich dann auch viel Platz. Das ist schon richtig. Aber davon abgesehen, die Frage ist natürlich, wann kommt denn der jetzt? Also sie wollen wohl, schreibt Automotor und Sport, zuerst die Plug-in-Variante bringen. Und zwar, ich glaube dieses Jahr, erstmal den Hybriden. Du musst die ja jetzt noch verkaufen, denn vielleicht will nächstes oder übernächstes Jahr wirklich auch der Letzte keinen Plug-in-Hybriden mehr haben, weil er weiß, er oder sie wird das Ding auch überhaupt nie wieder los. Und die du liest oder in Abo-Modellen besorgst, sind da für die Hersteller dann problematisch. Die wissen ja auch, sie werden die nie wieder los. Ne? Die investieren da in was rein und dann haben sie ein Problem.
Die werden die ja nicht nur nie wieder los, sondern es soll ja auch Leute geben, die von der Verbrennerplattform mal in so ein E-Auto reingesteckt werden und dann plötzlich so pumped, hyped sind, wie auch immer, dass die wahrscheinlich über den PEV gar nicht mehr nachdenken. Ne, Malik?
Ja, das ist schon wieder der Spoiler für die nächste Sendung. Ja, genau, aber wir waren ja beim Opel Astra Kombi, ne? Also das heißt, es wird kolportiert, dass Anfang 2023 dann der Opel Astra als voll elektrischer Kombi auf den Markt kommen wird. Der basiert natürlich auf der aktuellen Stellantis-Plattform. Die EMP finde ich auch witzig, irgendwie EMP für ne, Electromagnetic Pulse und so, ist anders gemeint, glaube ich, bei denen, also EMP2 V3 Plattform, die Multi-Energy Plattform von Stellantis, auf der sie alles bauen, was irgendwie ein Auto ist. Der Astra wird halt der technische Zwilling vom Peugeot E308 sein. Das kennt man ja alles, gleicher Konzern, gleiche Plattform, modulare Bauweise und. Kennt man ja bei VW in den verschiedenen Familien auch mit dem MEB, wie es dort heißt. Ähnliches Prinzip. Ne? Das ist jetzt nur deshalb interessant, weil man die technischen Daten vom E308 schon weiß, im Gegensatz vom Astra oder im Gegensatz zum Astra. Da weiß man nämlich noch nichts Konkretes, aber man könnte ja daraus schließen, gleiche Plattform, ähnliche Specs. Und der E308 kommt mit 115 kW Motor, mit 54 Kilowattstunden Akku, gibt vielleicht noch eine andere Version, die wir noch nicht kennen. Der soll damit ungefähr 400 Kilometer WLTP schaffen, 270 Newtonmeter an der Frontachse. Das sind die Specs, die man jetzt schon weiß. Da wird er wahrscheinlich genauso mit den Hufen scharren wie einst der Kollege, wie ist er noch? Komm gerade nicht drauf, wie der hieß. Ampera E.
Ach so, der Ampera E. Ja, stimmt. Ja, der hat auch, liegt vielleicht doch daran, gut, der Ampera E war ja, es ist ja aus meiner Sicht völlig übermotorisiert, ähnlich wie Kona und Eniro mit der 64 Kilowattstunden Batterie. Ne, die haben ja 204 PS, alte Welt. Und der E308, beziehungsweise dann auch der Astra, kommen ja mit 115 kW, das sind ja auch schon 156 PS, ne? Und keine 136 PS mehr. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass der vorne um Traktion kämpfen wird.
Ja, das geht ja schnell.
Mhm. Genau. Das Kombi-Rennen gewinnt der Astra so aber nicht, ne, zeitlich. Markus, der ja hier vor wie viel, ein, zwei Sendungen, drei, zu Gast war, schaut sich ja immer noch nach einem Elektroauto um und berichtete gerade, er hätte da durchaus interessante Autos im Auge, aber eigentlich wartet er genau wegen dieser Kombigröße auf den MG5. Mhm. Und der würde vom Händler aus ihm immer angekündigt als, ja, könnte im Februar soweit sein, könnte auch April werden, eventuell Mai, mal gucken, Juni ist nicht ganz klar. Irgendwie reden sie aber offiziell von Frühjahr 2020, richtig, oder?
Genau, darauf wollte ich auch hinaus. Hätte ich fast intern diskutiert, als Julian meinte, hey, Opel macht den ersten Kombi voll elektrisch. Wollte ich nur sagen, hey, was ist mit dem MG5? Musste mich dann beim Nachlesen dran erinnern, dass der bisher nur in Großbritannien verfügbar gewesen ist, aber eben jetzt in diesem Frühjahr kommt und damit vor dem Astra der erste voll elektrische Kombi in Deutschland sein wird. Ne? Ob man den will, ist jetzt natürlich wieder was anderes, aber das Fahrzeug, was hier hinkommt, ist auf jeden Fall schon eine Facelift-Version. Das ist nicht der, ich sag mal, Ur-MG5, wie er jetzt in Großbritannien schon über die Insel kurvt. Der hat auch 115 PS, der hat 115 kW, 260 statt 270 Newtonmeter, ist da aber eben auch nah dran beim Vortrieb, kommt mit 61 Kilowattstunden und kolportierten 400 Kilometer WLTP. Und später gibt es dann noch eine andere Akkuvariante mit 50 Kilowattstunden, die macht dann noch 320 Kilometer nach WLTP. Und das Ding fängt halt unter 30.000 Euro an, preislich. Also das ist schon auch eine Konkurrenz.
Ja, und solange es dann da auch noch Förderungen gibt, gerade wenn man jetzt noch die Innovationsprämie ausschüttet, dann werden die Fahrzeuge wirklich günstig.
Ja.
Wie realistisch findet ihr bei einer 50 Kilowattstunden Batterie diese 320 Kilometer bei einem, also ich denke jetzt gerade an den Opel Astra, ne, oder das E208, wo das mit den 50 Kilowattstunden gerade bei Autobahnfahrt ganz, ganz schnell zusammenschmilzt, was die Reichweite angeht und man denkt dann realistisch mal so an 200 Kilometer und das Ding ist ja noch länger, größer, was meinst du, Marcel?
Ja, da sind wir wieder bei den
Fahrzyklen.
Bei den Fahrzyklen, genau, die Fahrzeuge ja vergleichbar machen sollen. Ne, 320 Kilometer für 50 Kilowattstunden kennen wir vom Opel Corsa ja eigentlich auch.
Corsa, hatte ich Astra gesagt? Entschuldigung, ja, meinte Opel Corsa.
Corsa oder ich sag mal der E208, die haben ja auch diese 50 Kilowattstunden brutto wohl bemerkt. Ne? Also es kommen ja nachher bloß 46 ein bisschen nachher raus. Und die fahren ja auch ihre, ich sag mal, echten 220 bis 260 Kilometer. Ich stelle mir das bei dem Wagen hier tatsächlich ähnlich vor, dass der seine 200 bestimmt schaffen wird, 250 dann eher realistisch sind. Ein Kombi hat halt eine relativ, er ist zwar lang, ne, und man sagt ja, Länge läuft und ist vom Windwiderstand her von dem Strömungskoeffizienten her ein bisschen günstiger als diese kurzen Kleinwagen. Aber letzten Endes das abfallende Heck hinten, das erzeugt halt auch einen Sog wie bei einem LKW, ne? Im Vergleich zu einer Limousine. Von daher, ja, ich würde sagen, Corsa-Niveau, weiter wird er nicht kommen.
Und da habe ich so ein bisschen die Augen zusammengekniffen, als ich das nämlich gelesen habe, weil meiner Einschätzung nach ist das Publikum für einen Kombi auch ein anderes als das Publikum für einen Corsa. Es gibt ja viele Leute, die gerade diese Langstrecken, sag mal, die IndustrievertreterInnen und so, ne, die gerne deswegen Kombis haben. Das ist jetzt dann eigentlich nicht das Auto für die, ne? Also,
nein,
weil
also sehe ich
dieses
nicht.
Langstreckenthema erschlägt man damit dann nicht, auch wenn das Auto länger ist. Also der Kinderwagen passt besser rein, aber erwartet nicht, von Hamburg nach München geiler durchpreschen zu können. Oder ja, so wie früher mit dem Audi-Kombi, ne?
Ist ja was für den Ausflug zum Naherholungsgebiet am Ende. Ich meine, da liegt das Problem natürlich dann in der, wie nennen sie es, Multi-Energy-Plattform, ne? Wenn du das auf wie VW machst und sagst, das ist hier der modulare Elektrobaukasten, mit dem ich all meine Elektrofahrzeuge baue, aber eben spezifisch auf Elektroantrieb ausgelegter Baukasten. Da kannst du natürlich nochmal ganz andere Dinge erreichen, als wenn du eben das machst, was Stellantis hier macht, um eben alles zu bedienen, was irgendwie geht. Ja. Was schon auch interessant ist, weil ich meine, VW ist jetzt auch kein kleiner Konzern und auch nicht nur in Deutschland tätig. Die gehen da einfach ganz straight einen anderen Weg und das haben wir ja schon oft gesagt, ist auf jeden Fall ein kluger Move.
Ja gut, und wenn du dann nachher mit deinem Auto nicht mehr zu deinem Ziel kommst, musst du zwangsläufig öffentlich fahren, ne? Und
ja, dann nimm doch den Bus.
Dann nimm doch den Bus, genau.
Goldene Überleitung. Das ist ein sehr interessantes Thema. Also ich habe erst gedacht, das ist was so für die Postshow vielleicht, weil es halt so mit Bussen und es geht um Israel, das ist jetzt sehr nischig, aber da sind ein paar interessante Daten drin, die ich gerne auch einer breiten Menge Leute noch kredenzen wollte. Deswegen habe ich es da reingepackt. Malik zeigt auf ihr.
Genau da rein.
Marcel ja, auf zeigt dich. Was. Auf mich? Ah ja, alles klar. Ja. Jetzt war ich kurz abgelenkt. Genau. Ab 2026 soll es in Israel nur noch vollelektrische Stadtbusse geben. Ja, das sagt das israelische Umweltschutzministerium. Es gibt verbindliche Ziele, nämlich das eben genannte, und es gibt auch Zwischenziele auf dem Weg dorthin. 2024 müssen schon mindestens 30% der gekauften Busse elektrisch sein, 2025 mindestens 50%, damit wir 2026 dann nur noch elektrische Stadtbusse kaufen. Und bis 2036 soll dann der gesamte ÖPNV dort elektrifiziert sein.
Also genau, das heißt, ab 2026 werden nur noch elektrische Stadtbusse angeschafft. Also die beginnen dort den Fuhrpark so umzustellen, dass nachher irgendwann die Verbrenner rausgedrängt werden. Ne? Also 2036, weiß es nicht. So Busse halten ja manchmal auch richtig lange. Ne? Sind dann auch so ihre 15 Jahre, 20 Jahre im Einsatz, ich weiß es nicht genau. Aber wenn die bis 36 komplett elektrifiziert sein wollen, dann haben die wahrscheinlich schon jetzt sehr viele ganz alte Verbrennerbusse.
Ich glaube, die haben auf jeden Fall sehr alte Verbrennerbusse. Also interessanter Fakt, den das Umweltschutzministerium da vorgelegt hat, ist folgender. Weniger als 1% aller Fahrzeuge in Israel sind Dieselbusse. 1%, weniger als 1%. Aber dieses weniger als 1% Dieselbusse, die emittieren 16% der gesamten Stickoxide in Israel und 7% der gesamten Rußpartikel aller Fahrzeuge.
Alter Schwede.
Das musst du mal reinziehen. Ich weiß jetzt nicht, ob die so super alt sind oder was die da falsch gemacht haben. Das ist schon richtig krass. Unter 1% des Fahrzeugbestands, emittiert über 16% der gesamten Stickoxide, der gesamten Fahrzeugflotte in dem Land. Das ist schon massiv. Und jetzt sind dann E-Busse natürlich ein gutes Mittel. Ne? Du ersetzt gar nicht so viele Fahrzeuge, aber das Ziel ist, 60-80% Treibhausgasemissionen zu senken. Wahnsinn. Das ist schon crazy.
Wahnsinn. Ja. Wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, das ist, ja, 1% Fahrzeuge weg und 16% der schlechten Sachen weg, sozusagen.
Womöglich haben sie immer wirklich, wirklich alte Fahrzeuge. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Und anekdotisch habe ich es immer noch nicht geschafft, mal mit einem E-Citaro hier in Aachen zu fahren. Immer wenn einer an mir vorbeifährt, habe ich keine Zeit, da mal spontan einzusteigen. Aber letztens erlebte ich in den Abendstunden an einer großen Straßenkreuzung, die aber sehr ruhig war, weil es halt schon Abend war, wie einer an der Ampel stand. Und natürlich hört man nichts davon. Und war gerade zu zweit unterwegs, irgendwie Essen kaufen. War so, okay, warte, bleib mal stehen. Hör mal, wenn die Ampel grün wird. Und dann wurde die Ampel grün und dieser Bus rauscht los. Man hört so ein komisches Geräusch und denkt so, oh, der ist eigentlich relativ laut für so einen E-Bus. War aber das Auto 100 Meter weiter, was da hinten die Straße entlang kam. Es war nicht der Bus, es wirkte nur so in dieser Straßenschlucht. Und wenn man dann halt auf den Bus geachtet hat, ach, wie der dann einfach durch die Stadt gleitet. Und wenn ich mir dann überlege, ich wohne an so einer Ampelkreuzung in der Innenstadt, an einer Bushaltestelle, am Berg, wie mein alter Kumpel Philipp. Und du hast einfach 60 Mal die Stunde dieses Anfahren dieser Dieselbusse nicht mehr. Das ist wirkliche Qualitätsverbesserung. Da bist du noch nicht mal bei Stickoxiden oder so. Das ist wirklich, glaube ich, super low-hanging fruit für Städte und eben Stadtbusnetzbetreiber.
Ja.
Richtig geil.
Ist auf, hat auf vielen Ebenen einen positiven Effekt. Das Ding mit dem Lärm, finde ich, wird auch maßlos unterschätzt. Viele Leute ignorieren das komplett weg. Und das sage ich, der ich auf dem Land wohne. Ich finde das super problematisch mit dem Krach, den Autos und Busse und LKWs machen, wenn sie an dir vorbeifahren. Gerade da, wo sie auf einer Landstraße unterwegs sind, aber mindestens genauso, wo sie irgendwo anfahren oder rausfahren oder rumfahren. Ne? Mhm. Ob es Ampeln, Kreuzungen, Kreisverkehre sind, einfach übel.
Oder wenn sie in der Bushaltestelle stehen und die Leute dann noch die Fahrkarten vorzeigen oder vorne kaufen und das Ding also da vorne in der Bushaltestelle steht, ja, das ist halt auch nicht angenehm.
Ja, das ist wirklich schrecklich. Es gibt so ein paar Frequenzen, auf die ich nahezu allergisch reagiere und so ein im Leerlauf befindliches großes Dieselaggregat, da habe ich immer das Gefühl, mein Trommelfell vibriert einfach genau in dem Takt mit und mein ganzes Hirn wackelt. Ich finde es super unangenehm.
Next up, Taxis, ne? Wenn ich sehe, wie an Taxiständen, was ist der Plural, irgendwie die da vor sich hin dieseln, damit es ihnen nicht zu kalt wird im Auto, ne? Meine Güte. Ein paar Stecker wären da viel besser für die Infrastruktur.
Da kannst du froh sein, wenn die dann einen Prius Plus fahren, ne? Das ist ein PEV, der weitestgehend natürlich als Hybrid benutzt wird, aber ich sag mal, mit einer einigermaßen vollen Batterie können die ja auch noch, wer weiß ich, eine halbe Stunde lang oder so noch heizen, also elektrisch heizen. Alles andere, da müsst, also wenn sie länger warten müssten, da würde ich mich fragen, steht der am richtigen Taxistand? Willst du eigentlich Gäste aufnehmen und fahren, ne?
Ja. Man darf nichts zu genau angucken, sonst kriegt man Kopfschmerzen. Das ist alles nicht gut. Ja, aber neben Autos und Bussen kann man natürlich noch ganz andere Sachen elektrifizieren. Letzte Sendung haben wir über dieses Flugzeug gesprochen, das Echelon 01. Und heute können wir mal noch über die Wassergefährte sprechen. Oder wie wäre es? Ladeinfrastruktur für elektrische Fähren. Das ist natürlich auch ein geiles Thema. Denn das, was Schiffe an Schmutz produzieren, ist, darf man eigentlich auch keinem erzählen. Also schon gar nicht, wenn man selber dafür verantwortlich ist, dann will man das auch, glaube ich, keinem erzählen. Da muss man schon ein sehr schlechtes Gewissen haben. Jetzt gibt es ein neues Projekt, ein europäisches Pilotprojekt zur Elektrifizierung der Fährschifffahrt. Das heißt Hypobat oder Hypobat, ich weiß nicht genau. Das steht für Hyper-Powered Vessel Battery Charging System. Also es fokussiert auf Megawatt-Ladeinfrastruktur in Häfen. Und diesen Auftrag hat erhalten, also dieses Pilotprojekt durchzuziehen, ein niederländischer Ladespezialist, der Heliox heißt. Kannte ich auch nicht, habe ich nachgeguckt. Die sind spezialisiert auf das Laden von Nutzfahrzeugen bisher. Das heißt, die kennen sich mit einer dicken Batterie, braucht jetzt schnell viel Strom, schon ganz gut aus. Das heißt, sie sind da ja schon fast prädestiniert für sowas. Haben aber jetzt im November letzten Jahres auch erste Ladegeräte für PKWs vorgestellt. 50 Kilowatt Charger, 150 Kilowatt Charger. Bedienen also jetzt auch das für sie wahrscheinlich untere Ende von Geschwindigkeiten, wenn man in KW guckt. Ne? Und ich finde ganz schön, wo das stattfindet, aber da komme ich gleich noch drauf. Erst gehen wir noch dahin, was die Ziele von diesem Projekt sind. Ja, man will ein Ladegerät für E-Fähren entwickeln und standardisieren, was schon mal eine gute Idee ist, dass das nicht irgendwie jedes Land und jeder Hafen irgendwie anders macht, dann, ich weiß nicht, wenn du mit dem Schiff irgendwo ankommst und baust dann ein Adapter-Set, um in einem anderen europäischen Land zu laden, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, wird man vielleicht lassen wollen. Und nebenbei sollen noch gleich neue Geschäftsmodelle für E-Boote entwickelt werden. Da weiß ich nicht genau, was sie sich darunter vorstellen. Da finde ich die Idee, den Fährbetrieb schneller und nachhaltiger zu machen, auf jeden Fall griffiger. Gute Ziele aus meiner Sicht. Und das geht jetzt los, demnächst dann, in ausgewählten deutschen Häfen. Und der erste Hafen, in dem das stattfindet, da habe ich sofort hochemotionale Momente erlebt. Ja. Denn die werden den Fährbetrieb zwischen Norddeich und Norderney elektrifizieren. Das finde ich total geil, weil ich genau weiß, wo das ist und wie es da aussieht. Und ich bin mit diesem Schiff gefahren, ja, und erinnere mich an den Elektroweltrekordflug und an Tobi und die ganze Mannschaft, die dort war, die Clean Electric Klassenfahrt und alles rund um dieses Event. Ich habe das gelesen und muss sofort ein Herzchen-Augen-Emoji dahinter machen in den Notizen. Habe mich voll gefreut. Ein bisschen trüber wurde meine Freude dann, als ich gelesen habe, dass sie 2024 anfangen damit. Mit dem Projekt dort. Also ich glaube, dann soll der Fährbetrieb dort dann elektrifiziert werden, pilotartig. Das heißt, das sind jetzt noch 2 Jahre. Aber gut, trotzdem geil, oder?
Auf jeden Fall auch interessant für die Menschen vor Ort. Auch nochmal liebe Grüße an Tobi. Das ist jetzt nicht so, als ob da ein neuer Anbieter auf den Markt käme, der auch Fährbetrieb übernimmt, sondern die Frisia ist da Teil des Projekts oder Auftraggeber. Das sind genau die Fähren, mit denen wir da auch rübergesetzt haben nach Norderney. Die haben sich ja sowieso schon auch mit irgendeinem Elektroflugzeugprojekt, Transportflugzeugprojekt hervorgetan. Ich erinnere mich leider nur noch vage, aber das heißt, von dieser etablierten Fährorganisation, wenn da diese Impulse ausgehen, ist natürlich super, weil die wissen natürlich, was die ganzen praktischen zu lösenden Probleme sind. Und wenn die konkretes Interesse daran haben, ich nehme an, die kriegen auch zunehmenden Druck von den CO2-Vorgaben. Perspektivisch, aber eben nicht nur das, man muss das ja trotzdem tun, machen und wollen und dann möchte man auch vielleicht gern der Erste sein. Anekdotisch will ich mal dran erinnern, ich weiß nicht, es ist viele Sendungen her, ich bin hier auf dem Ruhrsee in der Eifel auch schon mal auf so einem es ist irgendwie eine Fähre, aber es ist natürlich keine Autofähre in dem Sinne, sondern das ist so für Ömmchen und Opas wie mich zum Kuchenessen auf dem See rumschippern. Hatte ich glaube ich schon mal erzählt, dass ich da elektrisch gefahren bin und das war ein nochmal unvergleichlich schöneres Erlebnis, weil man da natürlich durch stille Natur gleitet. Das ist vielleicht bei der Fähre, die wir damals erlebt haben, so auf dem sehr windigen, offenen Meer, fast offenen Meer, nochmal was anderes. Aber da ist uns ja auch ganz gut der ganze Dieselqualm permanent ins Gesicht geflogen. Da gibt's sicherlich auch eine schönere Experience dann.
Mit Sicherheit, da gehe ich mal davon aus. Ganz interessant finde ich noch wie das laufen soll und was für Ströme da fließen. Ich bin ja immer fasziniert. Also dieses 150, 200, 250, 300 kW, das ist ja irgendwie so mittlerweile nur noch für die es noch nie gemacht haben, irgendwie total besonders krass. Das hören, lesen und kriegen wir irgendwie dauernd mit. Ich meine, das ist gar nicht böse, aber man liest halt viel darüber, man sieht die Videos, man macht es unter Umständen auch selber. Mein Auto kann ja auch nicht mehr als 135, aber trotzdem ist so, ja, das ist 300 kW Charter, weißt du, letztes Jahr hätte man die alle noch kniend angebetet und das ebbt halt auch einfach ab. Das ist, was ich meine. Ja? Wenn jetzt aber einer kommt und sagt, ja, wir haben jetzt hier 2 Megawatt für diese Fähre, an Ladeleistung, dann finde ich das schon beeindruckend.
Ja, okay, gut.
Ja, das war, was ich meine. Und was ich halt interessant finde, ist, sie versuchen das umzusetzen mit minimaler Auswirkung auf das hiesige Stromnetz. Da bin ich wirklich gespannt, was für Anstrengungen sie da unternehmen wollen, um das zu gewährleisten. Denn wenn du 2 Megawatt daraus ziehen willst, dann musst du die ja auch erstmal zur Verfügung stellen. Bin wirklich gespannt, ob sie das, keine Ahnung, an einen Windpark um die Ecke direkt anschließen oder sowas und Batteriepuffer haben oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung, ich konnte zu den Details nicht viel finden. Aber das wird sich dann über die Zeit bestimmt zeigen. Finde ich auf jeden Fall smart.
Interessant auch dabei, wie schnell das Fahrzeug dann nachher auch angeschlossen werden soll, ne?
Und was meinst
Automatisierte Verbindung zwischen Schiff und Ladestation unter 30 Sekunden nach dem Anlegen. Mhm. Ne, da ist ja meistens die Gangway noch gar nicht ausgeklappt.
Mhm. Das ist auf jeden Fall schon auch ein hohes Ziel.
Ja.
Innerhalb von
also
einer halben
Minute. Die Frage ist, automatisierte Verbindung. Das heißt also nicht wie in der damaligen Kuriositäten-Ecke, wo es da diese 20 CCS-Kabel gibt, die der
wenn du eine gute Mannschaft hast, dann schaffst du das in 30 Sekunden.
Ja, genau.
Da hat er zwei
Arme. Schnell noch Reifen wechseln und abgehen.
Ja, oder irgendwie, ja, Formel-1-Teams, die haben ja unter einem Jahr nicht viel zu tun. Nee, Quatsch, haben sie natürlich schon. Aber davon abgesehen. Ja, nee, bin ich gespannt, wie man das dann macht. Denn alles, was automatisiert abläuft, hat ja auch eine gewisse Herausforderung technologisch. Ne? Du stellst dir halt vor, dein Auto würde, wenn du in die Garage fährst, automatisiert aufgeladen. Da haben ja bestimmt viele schon mal drüber nachgedacht. Aber auch da, wenn man sich das im Detail anguckt, das Auto steht nicht immer gleich. Mal mehr links, mal mehr rechts, mal mehr vorne oder hinten und so weiter und so fort. Also da muss schon so eine gewisse Smarthaftigkeit, wie man sagt als Profi, muss da dann schon drin sein auch in der Automatisierung.
Bei Seegang und so, ne? Also das muss ja unter allen widrigen Umständen gut funktionieren. Ja.
Ja, wobei ich das mit dem Seegang natürlich viel krasser finde, wenn man den Strom halt nicht im Hafen bekommt, sondern auf offener See, am besten aus einer Boje. Ne? Also wenn man jetzt so schaut, wir haben hervorragende Windverhältnisse auf dem Wasser, deswegen stehen ja die ganzen Windparks dort. Warum nicht dort auch Supercharger hinbauen in Form von Bojen?
Ne? Na, täuschen Sie sich also, nicht. Wenn ich da kurz einhaken darf. Erstmal danke an Tobi, der das auf Twitter getwittert hat an uns. Das mit dem Schnellladen, das ist vielleicht eher ein Projekt für die Zukunft, denn was sie dort liefern wollen an Strom, geht eher in Richtung, das Taxi steht laufend am Taxistand, damit es nicht kalt wird. Ne? Denn das machen viele Schiffe auf See auch. Die liegen da vor Anker und laufen vor sich hin. Und die Dieselmotoren mit ihren zigtausend PS bollern vor sich hin, um die Bordsysteme mit Strom zu versorgen. Ne? Das ist das Ziel, was man bei Stillstrom, witziger Name, da jetzt nämlich gerne angehen möchte. Nämlich direkt eine Boje an einen Windpark anzuschließen und dann im Wasser dümpeln dann an kleinen Bojen Ladekabel rum, die kannst du mit deinem Schiff einholen, steckst dich da an und dann hast du deinen Strom, kannst du deine Dieselmaschine ausmachen, statt sie weiterlaufen zu lassen, damit deine Bordsysteme funktionieren. Also Schnelllader ist es gerade noch nicht.
Okay, jetzt weiß ich nicht, diese ganz normalen Onshore-Windkraftanlagen, die wir hier haben, die liegen ja so zwischen einem und drei, vielleicht 3,5 Megawatt. Die großen, ich habe da mal was gehört von bis zu 6 Megawatt, was da aus einem so einem Ding da rauskommen soll. Ich denke mal, damit kann man schon eine gewisse Schnellladeleistung zur Verfügung stellen. Gut, wenn man jetzt so einen Ozeanriesen sieht, da sind 6 Megawatt wahrscheinlich dann auch nicht mehr so pralle. Aber die Idee selber ist ja eigentlich schon gar nicht so schlecht. Ich denke da zum Beispiel auch an Patrick, ne? Der ja auch unter anderem dorthin fährt und vielleicht in Zukunft auch mit einem elektrischen Schiff, ne? Dort seine Services oder seine Aufbautätigkeiten erledigt. Ne? Also ja, wäre nicht schlecht.
Genau, ich glaube, es ist ein Schritt, was sie jetzt machen, ist der erste Schritt auf dem Weg zu dem, was du beschreibst. Denn diese vollelektrischen Schiffe, die du unterwegs mal schnell laden willst, gibt's halt nicht. Die sind da nicht. Ne? Deswegen ist halt die Idee, genauso, deswegen passiert das ja auch an so einem Offshore-Windpark. Da kommen diese Service-Schiffe, das wird auch hier explizit genannt in diesem Projekt. Da geht es um ein Service-Schiff, das da die ganze Nacht an diesem Windpark ankert und die ganze Nacht läuft die Dieselmaschine, weil da Leute sind und die brauchen Strom. Ja. Und daher kommt halt die Idee, Leute, wir sitzen hier im Windpark, hier wird gerade so viel Strom generiert, den keiner braucht, lass uns den doch nehmen. Das ist die Idee. Ne? Und natürlich könnte das Schiff auch Akkus laden, wenn es welche hätte. Vielleicht kommt dann demnächst mal ein Hybridschiffchen vorbei oder tatsächlich ein vollelektrisches. Bis dahin vergehen wahrscheinlich noch ein paar Jahre. Aber das sind halt genau die Dinger. Wenn du eine elektrische Fähre bauen kannst, kannst du auch ein elektrisches Service-Schiff bauen.
Ja, ich habe vor allem mit Designerblindheit habe ich auf diese Seite von stillstrom.com geguckt und dachte so, oh, interessante Typo, die kenne ich doch irgendwoher. Warte, lass mal gucken. Oh, das ist die Hauseigene von Maersk. ne, also diese, die man immer auf Containern, ne, sieht, so, Transport Company, aber diese Company heißt Stillstrom, und dann scroll ich irgendwie so runter und so, und dann sehe ich irgendwie, oh, das Video, was hier eingebettet ist, ist von Maersk Supply Service, und dann denke ich, ich bin ein Detektiv, ich bin der Sache auf der Spur, und dann gucke ich mal About Us, und dann steht da, ja, it's a Maersk Company, so wie das oben unter dem Logo in der gleichen Typo auch schon drinsteht. Ja gut, jedenfalls ist es vielleicht schon so, dass die perspektivisch ein bisschen weiter gucken, als jetzt, sage ich mal, nur der Taxistand zu sein, könnte ich mir vorstellen. Ja. Auch wieder ein weltgroßes Transportunternehmen, Logistikunternehmen, die auch in Richtung Elektro gucken, in Richtung Reduktion von CO2 und in Richtung Optimierung dieser ganzen Prozesse, weil wenn ich das Schiff natürlich nicht im Hafen voll machen muss, sondern vielleicht auch günstiger oder logistisch günstiger draußen irgendwo auf See, dann kann ich mir vorstellen, dass sich da wieder Dinge ermöglichen lassen, die bisher einfach auf den Transportwegen so nicht möglich waren. Aber das ist meine Spekulation, ne? Ich bin da nur über Maersk gestolpert.
Ich kann mir das auch vorstellen. Also total. Ich wollte nur, weil Marcel mit dem hier in den Notizen steht, maritime Schnelllader, weil er damit gleich anfing, wollte ich nur nicht, dass der falsche Eindruck entsteht. Das ist nicht, was sie jetzt machen gerade, ne? Aber ich kann mir total vorstellen, dass das am Ende vielleicht auf eben das gerade beschriebene Ziel einzahlen kann, dass du eben doch einen großen Akku in dem Schiff hast, den du gerne schnell laden möchtest. Und wenn du jetzt gerade im Windpark stehst, warum sollst du nicht den Strom nehmen? Total sinnvoll. Und
genau, also
erstrebenswert.
Mission Statement, hast du das schon gesagt, 5,5 Millionen Tonnen CO2 in 5 Jahren zu reduzieren?
Meinst du, das hätte ich schon gesagt? Nee, habe ich nicht.
Gut, also das ist das, was sie auf der Webseite explizit als Mission Statement benennen. Also 5,5 Millionen Tonnen CO2 in 5 Jahren remove, schreiben sie. Also sprich, doch nicht auszuspucken. Ja, also Containerschiffe bald elektrisch.
Why not?
Schauen wir mal. Ja,
zumindest hybrid.
Vielleicht,
ne?
Vielleicht haben sie ein Segel, eine Windturbine, Solardach, eine Stromboje und
eine Biogasanlage. Einen
großen Akku. Biogasanlage.
Du musst den ganzen Strom doch vergasen. Für
Fusionsreaktor.
Doch verstromen.
Ja, es gibt viele gute Ideen, wie man Strom gewinnen kann.
Ja, Solarzellen.
Ich glaube, das wird gerade irgendwie so ein bisschen bekloppt, blöd, kurios.
Meinst du? Wie kommst du denn darauf? Vielleicht musst du nur mal Sitz verstellen, damit du richtig, richtig positioniert bist.
Willkommen in der
Kugel. Aber nicht so oft.
Ecke. Ja, nicht so oft.
Ja, hau rein. Leg los.
Ich? Ach so.
Yeah, why not?
Ja. Also ich kenne sowas ja aus dem BMW. Ne?
Was denn?
Ich habe ja damals einen BMW i3 gefahren. Der hat ja so automatisches Anklappen von Spiegeln. Ne? Und wenn man das haben will, wenn man den Wagen abschließt, muss man den Bimmer coden. Ja.
Das musst du aber jetzt erklären.
Genau. Naja.
Kein Mensch... Also nicht mal die drei wissen das.
Ach so, ja, okay. Diese Motoren sind wohl offensichtlich nicht so haltbar, dass man, ich sag mal, ein ganzes Autoleben lang ständig das Auto auf und zu machen kann, ohne dass die Spiegel vielleicht irgendwann mal hängen bleiben. Kennt man vom Model 3 übrigens auch. Ne? Bei mir hängt auch ab und zu mal der Spiegel fest. Deswegen habe ich bei mir diese ständige Einklappfunktion beim Abschließen abgeschalten. Sowas Ähnliches gibt es wohl jetzt auch im Rahmen der Sitzeinstellung. Und zwar soll ja Kinder geben, die finden die Sitze nicht so, bequem. Die fahren dann den nach vorne, nach hinten, nach hoch, runter, machen noch die Lordosenstütze an und auf, hoch und runter, klappen vielleicht noch die Rückenlehne her und hin. Oder es gibt ja diese tollen Dinge wie wie nennt sich das? Easy Entry. Mhm. Wenn du dann ins Auto einsteigst, dann der Sitz von ganz hinten aus der Chill-Out- oder Ausstiegskomfortfunktion in deine Fahrposition wieder zurückfährt. Ja, was passiert, wenn du sowas über 90 Sekunden lang dauerhaft machst, kriegst du offensichtlich ja eine Fehlermeldung von wegen, ey, benutzen Sie das Zeugs nicht so intensiv und häufig. Und wenn du das weitere 30 Sekunden lang benutzt, dann, oh sorry, du kannst deinen Sitz jetzt nicht mehr einstellen. Was?
Das ist aber blöd, wenn er gerade ungünstig ist.
Ja, also mal abgesehen davon, wer fährt 90 Sekunden lang seinen Sitz vor und zurück und hoch und runter? Das macht man ja normalerweise eigentlich nicht, ne? Aber ich stelle mir gerade so Szenarien vor, wo das Kind vielleicht im Auto sitzt, der Beifahrer spielt vielleicht noch seine Rennstrecke zu Ende, während der Verlorene keinen Bock mehr hat und dann lieber mit dem Sitz rumspielt. Dass ja, dann das solche Sachen
abgeschaltet werden. Wieder Use Case.
Eben, ne? Ja, um natürlich die Motoren zu schützen und vielleicht gegebenenfalls auch Garantiereparaturen zu vermeiden. Ja, also witzig.
Bin mal gespannt, oder ob sie witzig im Ioniq 5 mit dem tollen Liegesitz, den wir ja ausprobiert haben, das auch so machen.
Mhm. Ja, weil den kann man ja auch so schön nach hinten fahren. Aber ich sag mal, du brauchst keine 30 Sekunden, bis der Sitz die Position hat. Ja. Weißt du, woran mich das noch erinnert? Philipp, kennst du noch bei mir diese tolle Klappe aus dem Armaturenbrett, aus der Mittelkonsole beim Model 3? Wenn man die zumacht und den Magneten nicht gescheit trifft, dann springt die wieder auf, dann drückst du die
ja,
nochmal
ja,
zu.
Ja.
Und
ja,
beim dritten Mal aus Frust machst du die noch heftiger zu und die geht immer wieder auf. Und dann sagt das Display, ach, seien Sie doch bitte vorsichtig mit dieser Klappe und machen Sie doch einfach ein bisschen vorsichtiger und langsamer zu. Wo du eine Meldung am Display bekommst, dass du dein Auto doch ruhiger behandeln sollst.
Schön vorsichtig, immer smooth. Ja, ja, das ist nice. Tatsächlich witzig.
Ja, gut, jetzt kommen die Sitze noch dazu.
Ist auf jeden Fall verrückt. Das gibt's dann aber nur im Model 3 oder wie? Mit den Sitzen auch? Das ist auf jeden Gute Fall ein Frage. Tesla-Ding, ne?
Eigentlich ist es ein Tesla-Ding, ja. Man spricht hier allgemein ja von Tesla Seat Controls, nicht von Tesla Model 3 Seat Controls, ne? Also
ah, ja,
das könnte ein allgemeines Ding sein.
Ich sehe nur das Model 3 auf dem Bild, aber das ist ja auf jedes Bild ist ein Model 3 irgendwie, egal wohin du guckst.
Könnte aber auch ein Y sein.
Stimmt.
Hier stand ja, dass das die New Vehicles, die Rolling Out of the Factory, also die neuen Beträfe, wo ich mich frage, das doch mit Software-Update auch zu machen, oder nicht?
Bestimmt.
Ja, ich glaube, das hängt hier auch mit den da aktuell verbauten Motoren zusammen. Ne? Da waren wohl früher andere drin und jetzt sind da Brose-Motoren drin und früher waren da Yanfeng-Motoren drin und die Brose-Dinger haben jetzt eben hier diese Schutzfunktion.
Aber Brose ist doch ein super bekannter, großer Hersteller von Fahrzeugkomponenten.
Ja, ja, also aber du weißt ja, wie das ist beim Autobau. Ne? Beim Autobau ist ja alles so, genau so dünn geschnitten, wie es gerade irgendwie sein muss. Und es macht niemals mehr, als es unbedingt muss. Außer wenn es sicherheitsrelevant ist. Da gibt es dann bestimmt einen anderen Ansatz. Aber ansonsten glaube ich, weißt du, wenn du sagst, du möchtest die Premium-Ledersitze, dann sind die genau 0,17 Millimeter dick, damit es auch Leder irgendwie ist. Und der Rest ist halt nicht Leder. Immer so wenig wie geht.
Aber es spricht doch eigentlich gegen Tesla, weil die Fahrzeuge sollen doch nicht kaputt gehen. Erstmal nicht in den Service, dann sollen sie nicht kaputt gehen.
Ja, ja.
Also müssten sie doch eigentlich länger halten, per se.
Ja, und wenn du nach 90 Sekunden Sitzverstellungsmissbrauch sagst, dass jetzt 5 Minuten Ruhe ist mit dem Mist, dann gehen sie auch nicht kaputt. Das ist doch super.
Okay.
Kurioser Ansatz, aber könnte funktionieren.
Ja.
Ja. Ja, Freunde, dieses Wochenende ist Super Bowl. Oder wie wir in Deutschland sagen, die Fußball-Superschale ist dann am Sonntag. Super Sonntagnacht. Ich glaube irgendwie, ich habe das lange nicht geschaut. Ich habe früher gerne Football geschaut und irgendwann habe ich gemerkt, scheiße, ich muss schlafen, ich werde alt. Und nur noch Super Bowl gucken und den Rest von der ganzen Football-Saison nicht gucken, ist irgendwie auch Quatsch. Und man hat dann ja auch ein Leben und so und kommt gar nicht dazu, so viele von diesen ewig langen Football-Spielen zu gucken. Marcel?
Ich kenne da Familienmitglieder, die haben den Montag freigenommen, damit sie früh um 5 ins Bett fallen können.
Ich kenne ganz viele solche Leute tatsächlich, die das machen. Ist ja auch fein, weil wenn du bis 5 oder 6 Super Bowl guckst und dann in die Arbeit gehst und bist den ganzen Tag nicht zu gebrauchen, das ist irgendwie asozial. Also dann nimm dir doch lieber frei, ist ja gut. Genau, aber das, was ja dieses Super Bowl-Ding eigentlich ausmacht, sind zwei Dinge. Das eine ist die Halbzeitshow und das andere ist die Werbespots. Ich kenne natürlich die Zahlen nicht, aber ich glaube, dass die Firmen und die Werbeindustrie in dieses Footballspiel mehr Werbegelder investieren, als dieses ganze Jahr sonst wo ausgeben. Könnte ich mir so vorstellen. Es wird immer lauter abgefahrenes Zeug mit Superstar aufgefahren. Also es werden Superstars aufgefahren und werden losgeschickt, um für irgendwelche Sachen zu werben, mit denen sie gar nichts zu tun haben. Hauptsache, es sind Superstars. Ist halt sehr amerikanisch, also nordamerikanisch, weil viele Amerikaner sagen ja, das hier ist Amerika und wissen gar nicht, das ist nur Nordamerika und es ist ein Kontinent. Das, was ihr meint, sind die USA. Aber ist egal, das ist halt wieder eine Geschichte für einen anderen Podcast. Also es ist sehr US-amerikanisch, das so zu machen. Und jetzt gibt es eine ganze Reihe von Werbespots rund in den Super Bowl, in denen Elektrofahrzeuge beworben werden. Das ist ja erstmal nice. Habt ihr sie gesehen?
Ja.
Ja.
Welchen findet ihr am gruseligsten?
Den ersten finde ich tatsächlich am gruseligsten.
Ersten oder zweiten, bisschen unklar, aus unterschiedlichen Gründen.
Ja, wir verlinken die euch natürlich. Also wenn wir vom ersten sprechen, dann sprechen wir vom BMW-Spot mit Arnold Schwarzenegger als Zeus und Salma Hayek als seine Gattin Hera. Also unfassbar unangenehm anzugucken. Wenn wir sagen, der zweite, dann ist es Dr. Evil, also Dr. Evil, Evil, so mit EV und Evil Wortspiel, so in dem Titel. Kennt ihr vielleicht aus, wie hieß der Film? Dings, egal.
Spaceballs?
Nee, nicht Spaceballs. Ist egal, andere, Dr. Evil halt.
Ja.
Mhm. Mir fallen heute ganz viele Sachen nicht ein, das ist irgendwie schade. Muss,
Welcome to my life.
Und ja. Da geht's um GM. Auch Austin irgendwie.
Powers, ne?
Auch irgendwie, ich weiß nicht. Ich kann es nicht richtig nachvollziehen, so ein kleines bisschen konstruiert vielleicht, aber ist halt Werbung. Und der dritte wirbt für den Hyundai Ioniq 5 oder Hyundai, wie es eigentlich heißt, habe ich gelernt. Und zwar nicht in Amerika, sondern in einem Fully Charged Video, als sie dieses Retro Hyundai Auto gezeigt haben. Weißt du, der aussieht wie aus GTA 2 oder so, der sehr amerikanisch aussieht. Da war nämlich ein koreanischer Kollege, der das gemacht hat und der hat Hyundai natürlich immer richtig ausgesprochen. Und seitdem versuche ich auch Hyundai zu sagen, so wie es eigentlich heißt.
Also Honda, ja, kennen wir ja.
Ist wie Honda, nur ein bisschen anders. Tatsächlich wie Honda, ja, genau. Nur ein bisschen anders.
Genau, also es war Austin Powers auf jeden Fall.
Austin Powers, danke.
Gott, ich genau, mit Mini-Me und so. Ich habe nicht, aber genau. Wikipedia wusste es dann. Und der Snack, genau. Danke Bernd.
Ganz schreckliche Spots. Irgendwie.
Das letzte wieder, der Hobbit.
Nee.
Den letzten fandst du gut, oder?
Den letzten fand ich gut. Ioniq 5? Da spielt, genau, Ioniq 5, nicht wegen dem Ioniq 5, sondern wegen Jason Bateman, den viele vielleicht aus Ozark kennen als Hauptcharakter, Marty Bird. Und er spielt auch genau, also wenn man ihn in Ozark mag, mag man ihn, denke ich, hier auch. Und ich finde, der ist auch besser geschrieben irgendwie. Also es ist irgendwie humorig genug und originell genug und so. Die anderen sind halt so ein bisschen sehr cringy. Es ist sehr gewollt oder gar keine coole Story. Was ich schade finde, weil Arnold Schwarzenegger ist ja seit ein paar Jahren ein großer, wie sagt man, Proponent, Fürsprecher für die Elektromobilität. Er ist ja von Hammer umgestiegen auf Elektrohammer sozusagen. und er ist sozusagen eigentlich schon auch der Richtige für den Job, aber das Writing von dem Spot, also irgendwie ja, das Drehbuch und so, ist alles ist nicht schön. Nee. Und eigentlich finde ich auch die Idee und die Machart, also teuer genug war es mit diesem Dr. Evil, die Referenzen auf Austin Powers sind eigentlich gut, aber die Story ist halt gewollt und dann springen sie auf einmal alle in irgendwelche Elektroautos, macht gar keinen Sinn. Ja, also deswegen, ich vote positiv für den Hyundai-Spot. Und die anderen sind mehr so, okay, sie haben gezeigt, dass sie Geld ausgeben können.
Ja, sehe ich auch so. Das haben sie auf jeden Fall bewiesen. Chapeau, sag ich mal. Ja, okay, aber kommen wir zum Höhepunkt der Kuriositäten-Ecke.
Oh,
das
ja.
Das Bescheuerste, was wir finden konnten in den letzten zwei Wochen, ist Folgendes.
Es tut ja. So weh.
Ja, also, warte, ich mach den Artikel. Er hat nicht genießt.
Nee. Aber es ist vielleicht auch ein Ausblick auf die ungenannte nächste Sendung. In gewisser Art und Weise.
Also wenn man so vieles, ja. Viele Spoiler für eine Sendung, die wir noch nicht haben.
Sehr, sehr viele Spoiler für die nächste Sendung.
Ja. Also worum geht es? Es geht darum, dass man sich bei Toyota ausgedacht hat, man könnte doch eine Pseudo-Handschaltung für E-Autos entwickeln.
Das heißt Toyota.
Unsicher. Weiß nicht genau. Jedenfalls nicht, dass wir das verwechseln, ja. Wir sprechen jetzt hier nicht von einem Mehrganggetriebe, wie zum Beispiel beim Porsche Taycan oder beim bei Rimac, beim Concept One, glaube ich, oder der Two hat es womöglich auch. Der heißt ja nicht mehr so, der heißt ja jetzt, habe ich auch vergessen, wie der eigentlich heißt jetzt.
Two.
Nee, ja gut, Concept One und Two heißen immer noch so, aber der hat ja jetzt einen Seriennamen, der aktuelle Rimac, den ich auch schon wieder vergessen habe. Irgendein Sturm in Kroatien oder so.
Rivera oder sowas, okay. Mhm.
Rivera oder so, genau, richtig.
Ja, irgendwie so, ne, war das.
Ja, irgendwie so. Ja, darum geht's nicht. Kein tatsächliches Getriebe, das deine Räder in unterschiedlichen Übersetzungen irgendwie antreiben kann, um zum Beispiel schneller zu beschleunigen oder um effizienter lange hohe Geschwindigkeiten zu fahren, wie zum Beispiel beim Taycan. Da ist da die Idee genau das. Nein, das ist nicht, was Toyota machen möchte. Was sie machen möchten, ist, sie möchten ein Pseudo-Kupplungspedal entwickeln und ein Pseudo-Schalthebel, das steht auch so in der Patentschrift. Und dann wollen sie noch das Drehmoment des Elektromotors im Zusammenhang mit den Pedal- und Schalterbetätigungen anpassen, sodass man das Gefühl hat, dass man tatsächlich ein Schaltgetriebe fährt. Ja, so richtig mit Zugkraft, Unterbrechung und total ineffizientem, nervtötenden Beschleunigen und Nichtbeschleunigen. Also absoluter Käse.
Und vor allem, je höher die Gangstufe ist, desto schlechter das Drehmoment, was am Rad ankommt, ne? Also schlechtere Beschleunigung letztendlich auch.
Ja, mit Sicherheit.
Stimmt. Die Geräusche Ekelhaft. Im Innenraum werden garantiert darauf abgestimmt.
Die werden richtig.
Also ich erwarte dann natürlich auch diese typischen Knacksgeräusche für den Verschalten. Ne? Also wenn dann die Kupplung nicht tief genug getreten wird oder der Gang einfach reingehauen wird. Ne? Diese hässlichen Nachrichten vom zahnlosen Getriebe. Ne? Also nein, will man nicht.
Also Pseudo-Kupplungspedal. Wieso? Ne? Das Pseudo-Kupplungspedal, wenn ich mir das vorstelle, das ist wirklich eine Überlegung, Menschen damit den Umstieg zu erleichtern. Mit Placebo-Bewegungen des linken Fußes.
That's nocebo.
Ja. Wow.
Mir fallen gar keine weiteren Worte dazu ein. Das ist einfach komplett Hanebüchner Mumpitz.
Wow. Respekt auf jeden Fall für diese Kuriosität. Danke.
Ja, danke. Könnt ihr jetzt wieder aus dem Netz nehmen? Nicht, dass es tatsächlich jemand will, ja?
Ich dachte, ist April oder so? Nee.
Also das ist wirklich, wirklich schräg. Das ist verstörend schräg irgendwie. Mhm. Und also ich weiß nicht, da bedient man einfach...
Ich freue mich.
Man bedient einfach komplett die falschen Muster mit dem Ding. Genau das, was man einfach nicht mehr machen sollte. Und wo man den Leuten dann, da musste sie zu ihrem Glück zwingen. Niemand, der jemals ein E-Auto gefahren ist, will zurück zu einem Handschaltgetriebe. Niemand. Das kann doch wohl nicht wahr sein.
So. Ja. Ich freue mich auf die Werbeplakate. Three-Pedal-Driving.
Der moderne Klassiker von Toyota.
Wow.
Nee, das gefällt mir nicht. Deswegen lassen wir es an der Stelle jetzt auch gut sein. Sonst wird aus dem Spaß ernst und ich reg mich am Ende noch auf. Das wollen wir nicht. Das ist nichts. Ist Wochenende jetzt.
Ach. Genau, Zeit zum Kuchen essen.
Aber
ja, ich habe gar keinen Kuchen aufgebaut. Den habe ich für morgen aufgehoben. Denn zum Abendessen gibt es ja Abendessen. Da kann ich ja keinen Kuchen essen. Also noch kein warmes Essen heute. Eine Schnitte Brot war mein Mittagessen. Ja, bemitleidet mich. Danke.
Oh, das war die Tüte Mitleid.
Die war ziemlich gut, vielen Dank. Hat mir geschmeckt. Gut, meine Freunde, Bernd, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Es gibt ansonsten auch gar nicht mehr viel zu sagen. Habt ihr noch wichtige Informationen, die ihr loswerden müsst unbedingt? Das heißt wohl nein. Für die Podcatcher benutzen, die Stille wegschneiden, hier war Stille. Für die das nicht benutzen, zieht das in Erwägung. Ziemlich gutes Feature. Da staunt ihr wirklich manchmal, wie flüssig und unterbrechungsfrei und denkpausenarm Podcaster sprechen. Dann sehen wir viel geiler aus, als wir wirklich sind. Ich würde das befürworten. Macht das, sucht euch eine gute Podcast-App. Das sollte man sowieso machen, denn sonst kann man die Kapitelmarken nicht benutzen, die wir hier mühsam immer reinklabüstern für euch. Ist ein Fachbegriff übrigens, den viele nicht kennen. Und ansonsten glaube ich, können wir jetzt hier das Ding zumachen. Wenn euch das nicht lang genug war heute, dann könnt ihr zu patreon.com/cleanelectric gehen und holt euch die Pre- und Post-Show für 1 Euro pro Episode. Vielen Dank für alle, an alle, die dort schon sind und uns damit natürlich unterstützen. Vielen Dank, wenn euch gefällt, was wir machen, empfehlt uns bitte weiter, hinterlasst Sternchen, Rezensionen und all eure Liebe dort, wo ihr eure Podcasts bekommt. Und wenn nicht, dann nicht. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Und tschüss.
Ciao.